Neulich beim Kaviarkränzchen in Hamburg-Altona.
Ach, Elisabeth und Annegret.
Ja, Mariechen.
Es ist so schön, dass wir diesen Tag zusammen immer feiern.
Mm. Wirklich sehr, sehr schön.
Unser wunderbar. Kaviarkränzchen jeden Sonntag.
Ich genieße es auch sehr mit euch.
Ein Highlight für mich.
Wunderbar.
Ist doch immer feste Größe.
Ja.
Hm. Ja. Ja.
Ich freue mich die ganze Woche drauf.
Wir lassen uns das richtig gut gehen.
Ja, der ist auch der köstliche Kaviar.
Und lassen uns von nichts stören.
Aber wirklich, ich habe ja letzte Woche wieder diesen Podcast gehört, diesen amerikanischen Podcast.
Ja, welcher denn?
Wie heißt er noch? Joe Rogan.
Ach ja.
Klasse.
Toll.
Also wunderbar.
Toll. Die sprechen ja wirklich über alles.
Klasse.
Ich finde ihn auch so toll.
Und der Fiete Gastro von Tim Melzer.
Ach ja. Liebe ich. Mit Sebastian Merget.
Ja. Die können aber auch sabbeln tolle in einer Tour, ne? Sollen wir noch eine Runde bestellen?
Sicher.
Herr Opa?
Die Damen?
Noch eine Runde.
Drei Sekt. Noch einmal drei Sekt und noch eine Runde Kaffee. Gerne. Kommt sofort.
So schön.
Wunderbar.
Auf uns.
Auf jeden Fall.
Stößchen.
Kann ich eine Cola haben oder ich bin unterzuckert? Eine Coca-Cola, nicht so ein dummes Fritz-Cola-Zeug.
Oh, da würde ich jetzt das Coke Zero auch nehmen, aber ihr müsst nicht einfach extra rübergehen. Also wirklich nicht. Echt? Denn wir nutzen das heute mal aus und wir zeigen uns erkenntlich.
Nee, ich nehme eine Fritz-Cola.
Wir müssen unbedingt mal rausfinden, wie viele Leute jetzt schon abgeschaltet haben.
Wir haben ja noch gar nicht angefangen.
Doch, auf alle Fälle haben wir schon angefangen. Hast du es mitgekriegt?
Hast du mir Sherry-Cola hingestellt?
Nein.
Oder was, die rote?
Nein, das ist extrem ohne Zucker. Die ist für mich, Lukas, bitte.
Was ist das? Super Rice?
Die ist extrem.
Was heißt das? Was steht da drauf?
Super Zero.
Was ist denn Super Zero?
Ja, das ist die ehemalige Zero. Die heißt ja halt nur Super Zero. Ohne Zucker.
Und jetzt noch mit weniger als ohne, oder was?
Mm. Ich möchte dir ganz herzlich gratulieren.
Dankeschön.
Ich möchte dir wirklich von Herzen gratulieren, weil ich habe mich sehr für dich gefreut, dass du außerhalb deiner professionellen Komfortzone Kochens, wo du ja sozusagen ein Garant für jeglichen Preis auf dieser Welt bist, in einem komplett anderen Genre einen Preis gewonnen hast. Ich erinnere mich noch, als du damit angefangen hast, dieses Format zu produzieren, habe ich dich beim Reingehen gefragt, na, machst du das, um Fernsehpreis zu gewinnen? Oh, was hast du mich beschimpft? Und du hast den Fernsehpreis gewonnen.
Mhm.
Mit dieser Produktion.
Ja, freue ich mich auch drüber.
Was macht das emotional mit dir?
Und können wir später drüber reden?
Nein, das machen wir jetzt.
Nee, ja, Fuchmann, ey.
Und ich meine das ganz
ernst. Kannst du dir erstmal ein bisschen allgemein Dinge von dir erzählen, über die ich mich aufregen kann?
Nein.
Als dass du mich jetzt in so ein Pseudo-Wohlfühlgefühl reinbringst?
Tim, wir kennen uns so lange. Eigentlich müsstest du dich aufgeregt haben über mich. Du könntest jetzt ganz langsam in die Phase kommen, wo du anfängst, nette Sachen über mich zu sagen. Musst du aber nicht.
Würde auch nicht passieren.
Okay. Ich muss gerade lachen. Ich habe eigentlich auch einen Preis verdient. Eigentlich müsste es so einen Preis geben des Aushaltens mit Tim Melzer in einem Arbeitsumfeld, weil ich muss, wie viel ich gerade arbeiten muss, um überhaupt ein Gespräch mit dir hinzubekommen.
Ich hab noch gesagt, fang mal mit lustigen Fragen an.
Ist völlig absurd.
Fang mal mit lustigen, ein bisschen aufwärmen.
Ja, ich war
gleich ans Eingemachte. So, komm, ich fang noch mal an.
Also.
Hey, Sebastian, schön, dich zu sehen.
Na,
Tim? Freu mich richtig.
Ich freue mich auch richtig.
Ich habe einen anstrengenden Tag bislang
gehabt. Hast du?
Aber brutal.
Was hast du gemacht?
Ich habe 5000 Kochbücher von meinem neuen Kochbuch unterschrieben.
Oh.
Ja.
Aber ist ja ein Ding geworden.
Für meine Fans sozusagen.
Ja.
Ein sehr schönes Kochbuch geworden und ich habe mir das dann jetzt mal gegeben und einfach mal 5000 Bücher im Voraus zu unterzeichnen.
Boah, stelle ich mir
damit die auch
vor.
Schneller rausgeschickt werden können. Also jederzeit kann man jetzt bei mir signierte Kochbücher anfragen und ja, jetzt bin ich ein bisschen wie ein Brummkreisel im Kopf. Deshalb, ey, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann fängst du heute mal ein konstruktives Gespräch an, führst erstmal selber da ein bisschen rein und wenn es geht, fangen wir erstmal ganz soft mit Ja-Nein-Fragen an.
Ja, also ich finde Ja-Nein-Fragen gar nicht so schlecht,
muss
ich ganz ehrlich sagen. Angenommen, du müsstest dich zwischen nur noch Erbsen als Gemüsebeilage oder Karotten entscheiden?
Erbsen.
Erbsen?
Erbsen.
TK-Erbsen oder aus der Dose?
Nee, TK-Erbsen.
Ja?
Ja, ja, viel besser. Ganz anderes Grün, ganz andere Süße, ganz anders, so toll. Aber das ist auch schon wieder weg von der Ja-Nein-Frage.
Naja, das erste war ja. Was ist denn eine klassische Ja-Nein-Frage? Gib mir mal ein Beispiel, damit ich da so reinkomme.
Sekt oder Selters?
Ah ja, Selters. Ich finde, Sekt hat einen schlechten Ruf.
So.
Ja, okay. Coke oder Fanta?
Cola.
Cola. Fahrrad oder zu Fuß?
Fahrrad.
Fußball
zu
oder
Fuß
Tennis? Fußball oder Tennis?
Boah, dann Fußball.
Rosinen oder Trettel?
Du willst es heute wirklich richtig wissen, ne?
Ja, irgendwie schon.
Beide.
Irgendwie macht es mir heute echt Spaß.
Beide.
Beide. Ah, guter Anfall. Komm, das ist doch scheiße. Wir fangen mal an mit, wer bin ich? Wir kommen hier auf keinen grünen Nenner, auf keinen grünen Zweig.
Heute nicht.
Lieber Tim.
Ja.
Unser heutiger Gast ist Chef eines Familienunternehmens.
Das ist schön.
Für ihn war von Anfang an klar, er wird die Geschäfte seiner Eltern übernehmen.
Auch spannend.
Und so führt er heute in dritter Generation dieses traditionsreiche Geschäft in Hamburg. Er ist praktisch mit dem Produkt, welches er vertreibt, groß geworden. Er ist als Kind mit seinen Eltern zum Einkauf ans Kaspische Meer gereist. Ich könnte nicht sagen, wo das Kaspische Meer liegt. Ich bin geografisch eine absolute Vollniete.
Du hast ja genug Zeit, dich vorzubereiten. Hast einen Computer vor dir, kannst ja gucken.
Weißt du, wo das Kaspische Meer ist? Ich würde es jetzt so nach Russland verorten.
Grobe Richtung.
Wir haben ja einen Googler frei. Sagt man ja im Podcast-Camp, Kaspische Meer. So, pass auf. Kaspische Meer, auch der Kapi-See genannt, ist mit einer Fläche von etwa 371 Quadratkilometer der größte See der Erde. Mhm. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wo er ist. Bei Turkmenistan. Zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan. Tim schläft schon. Unser heutiger Gast treibt Themen wie nachhaltige Aquakultur voran. Apropos Aqua, also Wasser. Auf der MS Europa gibt es eines seiner Produkte in einem einzigartigen Restaurant. Er ist Experte und Vorreiter für einen entspannten Genuss seines Produktes. Ist schon eine Idee? Das sind keine TK-Erbsen. Ja,
mach mal weiter.
Er möchte seinem Produkt die anhaftende Exklusivität und Luxuriosität nehmen und empfiehlt sein Produkt zum Beispiel mit Butterbrot oder zu Spiegelei mit Kartoffelpüree oder auch gerne mal zu Pasta mit Buttersoße zu essen. Mhm. Natürlich schätzt er auch die Kreation der von ihm belieferten Sterneköche. Aber sein Produkt soll und kann die besondere Zutat zu einem einfachen Gericht sein. Mhm. Er hat im KDW, also im Kaufhaus des Westens, auch etwas eröffnet, das nennt sich Perlosol, eine Bar für den lässigen Genuss seines Produktes. Modernes Street Food meets Fine Dining.
Ist das so?
Mhm. Stefan Grockmann ist für das kulinarische Konzept und diese Umsetzung verantwortlich. Kennst du den?
Nein.
Ich auch nicht. Er ist weltweit der älteste Händler seines Produktes. 1925 wurde es gegründet.
Wirklich?
Wirklich, steht hier.
In Hamburg?
Mhm.
Weil du sagst weltweit.
Ja, nein. Er ist weltweit einer der ältesten Händler dieses Produktes. Weltweit. Er ist ja in dritter Generation, ne? 1925 wurde der ganze Bums gegründet. Heute beliefert unser Gast Privat- und Geschäftskundinnen und Kunden, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, führende Feinkostimporteure und natürlich Importeurinnen, Delikatessengeschäfte und Spitzenrestaurants auf der ganzen Welt.
Läuft bei ihm.
Aber er läuft richtig bei ihm.
Läuft richtig.
Sein Sitz ist hier in Hamburg-Altona.
Mhm.
Und die Abkürzung für den Betrieb ist, und jetzt müsstest du es wissen.
Aki.
Richtig.
Einzige Problem da in der Umschreibung ist, dieses Produkt bodenständig rüberkommen zu lassen. Das wird schwierig beim Einkaufspreis.
Jein, also du kriegst mittlerweile ein Döschen also für 30 Euro mit 30 Gramm.
Ja, das ist ja auch richtig. Ein Döschen mit 30 Gramm. Also wie viel? 30 Gramm? Ist das nicht mehr ein halbes Milky Way? Das ist für 30 was? Gramm. Das
kostet auf Milky Way.
Warum nicht?
Das ist ein gutes Ding.
So, das ist 30 Gramm.
Ja. Seit wann kommt der Gast eigentlich, das war jetzt schon öfters so, dass der reinkommt, bevor wir was gesagt haben?
Er darf doch reinkommen, der Markus.
Ich wollte, guck mal. Gut.
Schön.
Schöne Idee.
Boah, endlich. Weißt du, wie sehr ich mich freue, dass du da bist?
Ich wollte dem Rat folgen und abhauen.
Mit dem Sebastian da, nee, jetzt freut mich. Endlich sowas wie Kompetenz im Raum, du. Ich freue mich so sehr. Bitte nimm Platz, Markus.
Ich möchte kurz erwähnen, Markus hat eine weiße Kitchen Impossible Box reingebracht mit einer Aufschrift Kaviar is Possible, Aki. Und das Aki steht ja für?
Altona Kaviar Import.
Sehr gut.
So, aber jetzt würde ich aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich jetzt viele Leute sagen, und wer ist das? Interessiert, also so vom Namen her nicht kein gängiger Begriff, würde ich gleich mal einsteigen und ihn sozusagen präsentieren. Weil er ist ein guter Mann. Er hat sehr viel Ahnung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Ich weiß nicht, was wir uns gleich unterhalten sollen im ersten Moment. Außer Kaviar. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Ganz schön schwierig. Aber ja. Es bringt Spaß.
Nein, ich weiß. Aber da bin ich sehr gespannt. Nur meine Neugierde ist ja immer in dem Moment befriedigt damit, wenn die erste Dose auf ist. Und
ich habe die erste Dose auf ist.
So, dann probiere ich ja. Sehr lecker. Ja, genau. Da bin ich wahnsinnig gespannt. Aber erzähl doch erstmal.
An unserem heutigen Gast scheiden sich die Geister. Die einen sagen, sein Produkt sei sündhaft teures Bonzenfutter, das bitte gerne unter dem Moder des Vierklangs Zarengold, Pelzmantel, Wodka und Dekadenz bleiben kann. Die anderen finden, dass es schmeckt, dass es Tradition ist und mittlerweile so in der Moderne angekommen ist, dass es doch hoffentlich schon das Zeug zu einem gewissen Mainstream mitbringen könnte. Oder sollte. Oder müsste. Denn Kaviar, wir reden über Kaviar, war on vogue, ist on vogue und bleibt auch on vogue? Das finden wir heute raus. Und wie es sich bei Fide Gastro gehört, nicht, indem wir hier irgendjemanden fragen würden, nee, wir fischen im klarsten Wasser der Welt und holen uns den Mann, der mit Kaviar groß und groß geworden ist. Wir haben Markus Rüsch an der Angel. Markus Rüsch führt in mittlerweile dritter Generation das Familienunternehmen AKI, den Altonaer Kaviar-Import, den es seit mehr als 95 Jahren gibt und so, wie es aussieht, wird sich daran auch wohl so schnell nichts ändern. Die Fehlinge, Rüffers und Co. dieser Welt hätten da aber auch sicher was dagegen, denn der Kaviar, den sie an ihre Gäste verkosten und verkaufen, kommt aus Altona. Und auch das soll sich bitte nicht so schnell ändern. Apropos Verkaufen, mit dem Vertrieb von rund 400 Tonnen Kaviarprodukten und 18 Millionen Euro Umsatz pro Jahr ist der Traditionsbetrieb in Hamburg die Nummer 1. Und überhaupt erfreut sich das schwarze Gold, die Fischeier des Störs, immer größerer Beliebtheit. Klassenübergreifend. Denn im vergangenen Jahrzehnt sank der Kaviarpreis für den Verbrauchenden im Schnitt um die Hälfte. Erlesener Kaviar vom sibirischen Stör muss nämlich nicht mehr als 1 Euro pro Gramm kosten. Ergo, ein 30 Gramm Döschen für zu Hause ist für etwa 30 Euro absolut mach- und vor allem auch gönnbar. Fun Fact, die Umsätze hingegen haben sich mehr als verdoppelt. Tja, und wer sich jetzt fragt, wie esse ich dieses Kaviar eigentlich? Serviert mit Ei, einem Klecks Schmand oder Brot oder ganz simpel frisches Bauernbrot mit Butter. Frei nach dem Motto, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Wir nehmen, wie schon erwähnt, nur einen, der mit allen Mythen, Geheimnissen und Rätseln rund um die Fischeier helfen kann. Wir nehmen den Besten und sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist, Markus Rüsch.
Schönen Dank.
Herzlich willkommen.
Danke, Mann.
Oh, ich habe mich wieder beruhigt.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich wollte tatsächlich zwischendurch kurz ab. Auch
ja, nein, du hast es völlig natürlicher Fluchtreflex.
Ja, genau. Ja, aber kennst du das nicht manchmal, dass du irgendwo hinkommst und eine Person siehst und sofort irgendwie so auch keine Lust hast?
Tim,
ja.
Ich kann dich hören.
Entschuldigung.
Also so ging mir das heute so ein bisschen.
Das kann ich mir vorstellen.
Manchmal muss man auch kurz Pause machen. Ich bin wirklich, also hier noch die letzte Unterschrift. Ich habe den Schwung noch, die Schultern noch nicht ausgelockert, irgendwie so direkt hier rüber. Und ich hätte vielleicht mal 10 Minuten Pause machen sollen. So,
und dann hast du mich gesehen.
Nee, ich doch nicht. Da habe ich ihn gesehen.
So, und ich kam dort dazu.
Aber hast nicht so Leute, die siehst du manchmal und dann ohne, dass sie wirklich was getan haben, außer dass sie sind, was auch schon reicht manchmal. Dass du dann sagst, ich dachte, es wird so ein schöner Tag. Und dann ist diese schwarze Katze, die über die Straße läuft.
Ich kann dich hören. Also,
du wusstest ja, dass er da sitzt.
Ja, aber manchmal, sehr guter Punkt, Markus.
Absolut.
Sehr guter Punkt.
Absolut. Aber manchmal ist das wie mit der Schulzeit von früher, dass man, also ich denke gerne an die Schulzeit zurück. Ich kann mich nur an die guten Zeiten erinnern. Und vielleicht habe ich einen extrem ausgeprägten Verdrängungsmechanismus oder respektive, ich habe halt Hoffnung.
Ich bin richtig gut gelaunt.
Und dann komme ich halt rein und dann ist das in dem Moment vorbei. Und da kann er halt nichts dafür, außer dass er halt ist.
Ich bin richtig gut gelaunt. Wo sind denn jetzt die Notizen für dich, Tim? Habe ich dir die schon gegeben?
Da geht's nämlich schon los. Und dann vielleicht spüre ich, dass er weißt du, recherchiert stundenlang und weiß nicht, wo das Kaspische Meer ist.
Ja, also das ist das Kaspische Meer, gesagt. Ja, zwischen Russland, Aserbaidschan, Kasachstan, Iran. Einmal so mittendrin.
Ich wusste sehr das. Schön. War nur ein Test.
Also wir werden heute über Kaviar reden, richtig?
Ja, genau. Richtig.
Nur über Kaviar oder über Kaviar?
Nee, also was sich halt ergibt.
Und wir wollen auch deine Sichtweise brechen, dass das...
Meine
nur exklusiv ist. Das ist nicht nur exklusiv.
Naja, ich bin ja der Anwalt des Volkes und das bin ich, auch,
ja
bin ich auch wirklich sehr, sehr
Kannst
gerne.
Kannst du ja trotz Alkoholgenuss, trotz Kaviargenuss bleiben.
Nein, bin ich ja, aber wenn man sagt irgendwie so, ach, das ist ja manchmal, wenn die Fernsehköche oder ich sag mal die Profis oder die Nerds, die Themen-Nerds sagen, ja, da muss man schon mal ein bisschen was investieren. Und wo ich dann sage, ja, teile ich die Meinung, wenn man sich dafür interessiert, aber die Menschen haben manchmal auch andere Probleme, als einen Teelöffel voll Kaviar für 30 Euro zu kaufen. Ja. Das meine ich. Ne? Also da müssen wir wirklich die Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Es ist und bleibt ein Luxusgut. Und zwar ohne
nicht Personal. Nur.
Ja, für 30 Euro 30 Gramm ist
doch, Luxus. Aber wir haben ja auch Kaviar von der Forelle, vom Lachs
da und wir gleich
vom
Hechtkaviar. Aber momentan reden wir erstmal von den 30 Gramm
Euro. Das gehört aber dazu.
Dann fange ich jetzt mal von vorne an.
Bitte, Tim.
Wie definiert man
aber nur
Kaviar?
Kaviar sind die gesalzenen Eier oder Rogen vom Fisch. Das war's. Vorher ist es Rogen und dann packt man Salz dazu und schon ist es Kaviar.
Von welchen Fischen?
Von allen in der Tat. Von allen in der Tat. Vom Stör-Kaviar natürlich sowieso, also vom Stör. Da gibt es ja 20, 30 verschiedene Sorten, auch jetzt noch in der Kultur. Aber auch alle anderen Sorten sind echte Kaviar-Sorten, wenn wir sie von der Forelle gewinnen, vom Lachs oder vom Hecht. Und dann unterscheiden wir die, die wirklich nur mit Salz konserviert werden. Auch ein geiler Punkt, ehrlich, für die gesamte Kaviar-Linie. Da ist ja nur Salz drin und der Rogen.
Das machen wir gleich.
Kurze Liste.
Gleich hin. Ja.
Und dann gibt es halt noch die Kaviar-Sorten, die mit Konservierungsstoffen und so weiter zu dem gemacht werden, was sie sind.
Warum ist denn der Kaviar vom Stör, also das ist der Kaviar, von dem man allgemein redet, wenn heute gibt es Kaviar, so viel preisintensiver als der Kaviar vom Lachs?
Verfügbare Mengen sind zigfach geringer als das, was wir vom Lachs gewinnen, von der Forelle gewinnen, auch an der Aquakultur immer noch.
Aber ist es nur die Knappheit oder ist es auch der Genuss? Also, weil das ist ja die Frage so ein bisschen.
Ne? Also am Anfang steht, glaube ich, schon die Knappheit. Ne? Ich meine, wie kommt es, dass der Kaviar schon vor 200-300 Jahren, als er aus Russland nach Deutschland kam, so teuer gehandelt wurde? Natürlich ist es auch ein Prestigeobjekt, aber es gab halt nur diesen winzig kleinen See mitten in Russland oder damals Sowjetunion, in dem ein paar Fische gefangen wurden, 400 Tonnen für die ganze Welt. Und die haben sich halt ein paar Leute gestritten. Abgesehen, dass es natürlich ein Prestigeobjekt war und es vielleicht durch den Zahn und so weiter eine sehr farbenprächtige oder sehr exklusive Umgebung hatte. Es ist natürlich auch ein Produkt, das den Leuten unglaublich gut geschmeckt hat. Und die einen haben auf Weihnachten gewartet, um sich das Zeug zu gönnen und andere haben es das ganze Jahr
gegessen. Aber ein Kilo Lachskaviar kostet was ungefähr?
60 bis 80 Euro.
Ein Kilo Störkaviar?
Zwischen 1.000 und 6.000 Euro.
Wow. So, und das kann ja nicht nur die Knappheit sein.
Doch, das ist so. Wenn du sagst, dass wir vom Forellenkaviar...
Also wenn ich jetzt sagen würde, du Digi, ich will ein bisschen Kaviar kaufen, ich habe keine Lust jetzt den Stör, ich möchte aus genusstechnischen Gründen einen anderen Kaviar haben. Welcher kommt am dichtesten dran?
Aus meiner Sicht ein Hechtkaviar oder ein sehr, sehr geiler, frischer Lachskaviar aus dem Pazifik.
Haben wir Hechtkaviar heute hier?
Ja. Wir haben Hechtkaviar da und wir haben schönen pazifischen Lachskaviar da. Richtig gute Sachen.
Wir haben heute sozusagen alles, was es an Kaviar aktuell geben könnte, am Start. Und ich dachte mir einfach mal, dass wir heute mit diesem Kaviar, mit dem Ruf des Kaviars richtig aufräumen und ihn allübergreifend salonfähig machen, Tim. Und deswegen ist Markus natürlich der beste Mann dafür.
Absolut. Dann fangen wir an damit.
Ja, wir fangen jetzt damit an. Also, du hast was mitgebracht. Ich beschreibe das mal ganz kurz.
Also die Kaviarkunde des kleinen Mannes jetzt.
Ja, also ich schon des großen Mannes hier.
Ich beschreibe das mal ganz kurz.
Brett.
In dieser mitgebrachten Styroporbox, die gefüllt mit Crushed Ice ist, liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kaviardosen.
Genau.
Zwei Pakete Butter. Höchstwahrscheinlich genau die Butter, die man dafür...
Gesalzen oder neutral, wie man es mag.
Genau.
Aber das ist das, was wir zum Brot noch brauchen.
Ja. So, und das, wenn man das jetzt sieht, das ist schon großes Kaviar-Kino?
Das repräsentiert genau das, was die Vielfalt von Kaviar ausmacht. Also hier, die Sorten, die ihr da vorne seht, sind natürlich alle vom Stör. Das ist das, von dem du sagst, teuer Luxus und nur für die Reichen. Wo ich gegen deutlich widerspreche.
Kilo, was kostet eine Dose, die da liegt?
30 Euro, 30 Gramm.
Die kosten zwischen 100 und 600 Euro, die Dose.
Das, was jetzt hier gerade liegt?
Ja, aber damit machst du halt, wenn du jetzt... mit
die Kurve kriegst du nicht, Markus.
Doch, wenn
die
du jetzt mit ein paar, doch, wenn du jetzt mit ein paar, doch, wenn du jetzt mit ein paar Kumpels Fußball guckst, dir ein paar Spiegeleier machst, geiles Püree,
danke,
dann genügen 100, 125 Gramm in der Mitte für vier Personen, musst ein gutes Fußballspiel gucken, wir sprechen jetzt nicht über Vereine, und dann kannst du mit 100, 125 Gramm Kaviar zu vier Personen schön Spaß haben. Und das ist doch ein geiler Snack, ehrlich gesagt. Und das sind dann am Ende 50 Euro pro Person. Das versaufen die Leute am Abend in der Bar mal, für zwei Cocktails.
Also, Frage, ganz ehrlich, also, du musst da, mal wieder unter Menschen.
Also,
ich bleibe da ein bisschen bei meiner Position. Ich finde, wenn eine Sache ein Euro pro Gramm, nochmal, ich will das gar nicht schlecht reden, weil ich kaufe ihn ja, weiß ja selber und ich genieße ihn ja auch.
Ja, aber, natürlich, ist auch gut so.
Aber es ist Luxus.
Es ist Luxus, dem widerspreche ich ja nicht. Aber es ist kein Luxus, der, wie soll ich das sagen?
Ich hab keine
ist Champagner
Ahnung.
Ist Champagner Luxus oder ist ein guter Rotwein Luxus?
Kommt drauf an, wenn du in der falschen Bar bezahlst, ja, dann ist ja,
es
absoluter
aber
Luxus.
Ja, aber es ist ein aufwendiger Bordeaux, wenn man sich damit auskennt. Ja. Ist das Luxus oder ist das Liebhaberei und Genuss für ein Produkt, das man gerne zu sich nimmt? Und zwar nicht jeden Tag, dann sind 1000 Euro teuer, aber zwei, dreimal im Jahr, wenn ich Bock drauf habe. Dann ist es ein Genuss, auf den sich die Leute freuen. Und wir reden ja nicht nur über das, wir reden ja auch über diese Produkte. Und wenn ich gerade vom Thema Wein komme, dann ist das so unser Feierwein, Hochzeit, Scheidung, Weihnachten, Ostern. Mhm. Und das ist mein Everyday-Wein. Diese Kaviar-Sorten von der Forelle, vom Lachs und vom Hecht beispielsweise. Deswegen die 400 und 500 Tonnen, die wir über den Retail, also über den Handel, an unglaublich viele Leute verkaufen. Millionen Gläser. Und das finde ich cool. Das ist der Einstieg. Das ist der Einstieg, wenn die Leute merken, mein Frühstücksei schmeckt mit Forellenkaviar oder mit Lachskaviar doppelt so geil wie mit Salz.
So, dann lass mal bitte vorne anfangen wirklich und nicht gleich hinten, weil da drehen wir uns im Kreise.
Ja.
Also,
das ist,
Kaviar per se sind gesalzene Fischeier.
Genau.
Gibt es irgendeinen Fisch, von dem man kein Kaviar herstellen kann?
Da fragst du jetzt den Falschen, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht getestet, aber es gibt ein paar. Auf die also jeden Rogen eines Fisches kannst du in irgendeiner Form natürlich salzen und essbar machen. Aber ja. Da gibt es welche, die sich natürlich besonders eignen, weil sie von sich aus vom Fleischaroma oder vom Rogenaroma so viel mitbringen, dass das Salz ja nicht nur die Konservierung aus, sondern auch das geschmacksverstärkende Mittel, um den Rogen in die Geschmacksposition zu bringen, wo wir ihn wollen.
So, woran erkenne ich jetzt erstmal den unterschiedlichen Kaviar?
Farbe, Größe, Preis natürlich und vor allen Dingen an der Bezeichnung des Rogens, von dem er ist. Also wir sind natürlich verpflichtet und tun das gerne, auf dem Deckel darauf hinzuweisen, von welchem Fisch der Kaviar gewonnen wird. Mhm. Und das ist schon mal die erste Disziplin. Und natürlich. Und
warum wird so verächtlich? Also es wird ja doch relativ verächtlich auf Forellenkaviar.
Ja, weil die Leute keine Ahnung
untergeguckt,
haben.
Untergeguckt, Lachskaviar, Heringskaviar. Ja. Also da wird
das ist
ja
schon mal das Erste, weißt du?
Wird ja doch. Also ich kann mich noch an früher erinnern. Bei den Meyers, da gab es immer, ich glaube, Heringskaviar früher. Mhm. Kann das sein, dieser Pechschwarz?
Welcher Meyer? Wer sind denn die Meyers? Feinkost Meyer?
Nee, die Meyers waren Nachbarn bei uns.
Ach so. Mann, okay, sorry. Markus, warum kann ich die nicht?
Die Nachbarn, die hatten so Rotkäppchensekt. Dann gab es mal hier ein bisschen so Sektfrühstück bei denen. Und dann war also der frisch gepresste Orangensaft aus dem Tetrapack. Dann gab es Buttertoast, ich weiß nicht von wem, aber Buttertoast. Und dann gab es auch Kaviar. Aber das war dieser...
Die Störeier bei Meyer.
Das war höchstwahrscheinlich einer vom Seehasen gesalzen
und
gefärbt.
Vom Seehasen?
Vom Seehasen. Ja. Das ist ein
kein Anlass für einen Wortwitz?
Nein.
Das auf gar keinen Fall.
Mir fällt auch keiner ein. Und das ist ein unglaublich viel vorkommender Fisch in Grönland, Island bis Neufundland hoch. Und dessen Rogen kann man roh und nur gesalzen konsumieren. Sogenannter Stenbitterrogen, der einmal in der Saison in Dänemark sehr gefragt ist. Mhm. Aber in der Masse wird der in große Fässer abgefüllt auf dem Schiff direkt. Und wir bekommen den in der festen Salzlake, reinigen den, versetzen den mit Salz, Farbstoffen und Konservierungsstoffen.
Warum muss der gefärbt werden?
Das ist ein altes Rezept von einem Hamburger Fischkaufmann, der sich überlegt hat, wenn die Leute das teure Zeug essen, dann färbe ich einen günstigeren ein und mache ihn schwarz und dann kaufen die ihn auch. Und das ist das Erfolgsrezept irgendwann mal gewesen.
Respektive der Misserfolg.
Ich finde das kein Misserfolg. Ich finde, dass...
Naja, der hat ja kein Ansehen. Der genießt ja kein Ansehen. Weil er so tut, als ob er was anderes ist.
Ich tue mich immer schwer bei den Kaviarsorten, die mit Konservierungsstoffen und Geschmacksstoffen zu dem werden, was sie sind, von einem echten Kaviar zu sprechen oder von einem Kaviar zu sprechen. Da spreche ich eher von Kaviar-Satz. Nichtsdestotrotz schmeckt das den Leuten. Und wenn sie Bock haben, sich das auf ihr Eiland zu tun und dazu ein Rotkäppchen-Sekt zu trinken, ist das völlig legitim. Ja. Das ist für uns der Einstieg in die Kaviar-Welt. Und wenn der dann im Kaufhaus steht und sieht Seehasenrogen, keine Ahnung, 100 Gramm 3,90 und daneben steht ein Forellenkaviar, 50 Gramm für 4,80, dann sagt er, komisch. Erstmal muss er kapieren, dass guter Kaviar nicht unbedingt schwarz ist. Der da nämlich gerade verglichen wird, ist schwarz und schlechter. Also hier ist der rote sogar besser. Aber wir kriegen ihn zumindest mal dazu, das Zeug zu probieren. Und das finde ich schon, sehr geil. Insofern tut der Seehasenrogen seinen Dienst. Und ich sehe den Seehasenrogen komplett als Gewürz, nicht als Delikatesse. Ich sehe ihn als Commodity. Denn das ist wirklich so ein Toast mit
Eierschein. Aber eben hast du doch gesagt, dass Kaviar von den unterschiedlichen Fischen qualitativ gleich ist. Nur
nein.
Nein.
Also qualitativ. Ich wollte ja vorhin, du hast mich dann unterbrochen.
Also ich provoziere dich, merkst du, ne?
Ja, nein, das lasse ich noch nicht zu. Ich würde sagen,
ist so geil. Wir kennen uns und ich beziehe Ware bei ihm. Ich habe gar keinen Anlass, ihm gerade so ins Messer laufen.
Nein. Aber ich möchte es klar haben. Ich habe dir vorhin ganz kurz gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe vor den nächsten Stunden, weil ich damit gerechnet habe. Ja. Ich kenne dich als Liebhaber.
Kommst du mit der MS Europa nicht durch?
Nein,
weißt du,
das weiß ich auch. Weißt du, ich finde das ja schön, dass dieser Partner genannt wird. Und wir sind unglaublich stolz, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Ja. Aber natürlich hätte ich mich auch total gefreut.
Unständig.
Genau. Und um dem entgegenzuwirken, hätte ich vielleicht an der Stelle auch gern gehört, dass wir in Deutschland
mit jetzt auch auf der Ida sind.
Nein, da sind wir schon lange. aber auch das ist nicht das, worüber ich mich identifizieren würde. Ich freue mich über meinen kleinen Italiener an der Ecke, der sein Carpaccio für 25 Euro mit Kaviar pimpt. Und das finde ich geil. Und da, das finde ich, Tim, 29 Euro für ein Carpaccio oder 25 und dann für 49 mit Kaviar. Und da hast du den vollen Genuss. Das isst du dreimal im Jahr. Hm. Was ist denn daran ein Luxus? Das ist Spaß am Leben.
49 Euro für 60 Gramm Fleisch mit 20 Gramm, das ist Luxus. Also,
nein,
das da könnt ist, ihr euch finden wie Aale. Das ist einfach Luxus.
Nein, was ist denn da drüben? Ist das alles Luxus?
Meine Lobdudelei kommt ja gleich noch.
Ja.
Aber momentan ist noch
was ist denn da drüben? Die Bullerei?
Ja, ist das Luxus?
Es gab doch mal ein Gericht, Tim, oder ist es nicht so, dass beim Lieblingsgericht, sag schon, Kartoffelpüree und dann bin ich jetzt blöd?
Ja, bist du?
Das, was du verändert hast, was früher aus der Konserve hochgehoben wurde.
Senfei.
Danke. Ist das neue Senfei nicht auch mit Kaviar serviert?
Also wir arbeiten natürlich mit Kaviar. Allerdings bin ich, ich habe nie Kaviar im Restaurant benutzt, nie. Mhm. Wir benutzen Forelle und Lachskaviar von Aki.
Ist der Orange, ne?
Genau.
Dass wir es unseren Zuhörern mal...
Sehr grobperlig, irgendwie schöner Biss, irgendwie als Mundgefühl. Knackt. Den benutzen wir, weil ich das auch wirklich für ein relevantes Preis-Leistungs-Verhältnis empfinde, dass ich auch meinen Gästen als Genussmittel sehr gut anbieten kann. Und auch da, deshalb Lobdudelei, wenn da jetzt irgendwie jemand kommt, sagt, ist kein echter Kaviar, dann da ich die, was glaubst du, dass ich dir hier irgendwie, also Ware unterjubel oder so, ist es Lachskaviar und Lachskaviar ist Lachskaviar, also das ist Kaviar, was soll ich denn machen? Ich kann das jetzt nicht Lachs-Bettina nennen, nur weil du das gerade gerne so
hast. So reklamieren ja auch nur Leute, die keine Ahnung haben.
Ja, nicht ganz, da muss man einfach sagen, du musst ihn, deshalb, ich sage ja, dieser Heringskaviar und Kaviar, also bodenständig da, genau da diese Mischung zu finden, als schönes Grundprodukt. So, ich bin jemand, wenn ich Kaviar esse, und das weiß Markus sehr, dann ist das eben mit einer 30 Gramm Dose, das ist für mich noch nicht mal wie ein Teststreifen in der Parfümerie zu schnuppern.
Wie viel Gramm ist diese Dosen?
100.
100. Ah ja, okay. Mhm. Das ist
da
zu wenig.
Da fange ich an, mal drüber nachzudenken, ob ich so eine Dose. Ich bin eher noch höher, weil ich habe Kaviar genießen gelernt durch einen Menschen, durch den ich sehr viel Genuss gelernt habe, das ist Tim Raue. Mhm. So, ich hasse das, wenn ich in einem Restaurant, dann steht da mit Kaviar und dann sind da drei pummelige kleine Körnchen drauf, so ein halber Teelöffel, nur um da so ein bisschen pseudo-schick zu machen. Denn, was du gerade sagtest, für mich ist eine Würzung, eine wahrnehmbare Salzigkeit, eine Jodigkeit, und die ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Und wenn wir jetzt im gehobenen Segment unterwegs sind, also bei Störkaviar, leidet der sehr schnell, wenn da zu viel Produkt gegengesetzt wird.
Zu viel Beilage.
Rein theoretisch ja. Oder auch zu viel Aroma dagegen gesetzt. Das heißt, der muss schon eine gewisse Präsenz haben. Und diese Präsenz hat einen einzigen Sinn und Zweck, dass es sehr gut schmeckt. Mhm. Und dieses sehr gut schmecken, was ein sehr flüchtiger Moment ist, 30 Gramm, nochmal halbes Milky Way, das ist jetzt auch schnell weg. Das ist wie ein Schluck Wein, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt nur eine Bolle nimmst, ne? Und dafür 30 Euro muss man einfach sagen, ist absoluter Luxus. Luxus heißt ja nicht, dass es überflüssig ist. Es ist eine, es ist ein kultureller Geschmack. Es ist eine Verdichtung eines ein einzigartiger Moment. Also jeder, der mal Kaviar probiert oder in die Gelegenheit kommt, wirklich Kaviar opulent zu genießen. Opulent, und dann darf man ruhig mal das schlechte Gewissen beiseite packen und sich den Esslöffel schön auf den Handrücken schmieren und einmal nur ablecken, ohne alles, um wirklich auch das zu verstehen, was da im Mund passiert. Die weil sobald du Pasta, Parmesan, irgendwas dazu setzt, dann ist das, ja, da ist was, aber es ist kaum mehr wahrnehmbar. Und um ihn zu verstehen, musst du einmal Kaviar fressen.
Aber wo fängt denn bei dir Luxus an? Also eine gefangene Dorade, geangelte Dorade ist Luxus.
Ja.
Ja gut, aber dann
also bei mir ist Luxus.
Dann natürlich ist es Luxus.
Jegliche Form von Essen gehen ist Luxus.
Ja, gut,
jegliche Form.
Okay, ja gut,
das also ist schon ein Stück weit. Alles, was ich außerhäuslich mache, alles, was ich, wo ich mehr ausgehe, also wo ich aus, also ist eine Form von Luxus.
Aber Lebensfreude. Damit meinst du, das nicht preisgebunden, sondern vom vermeintlich günstigen Dinner bis zum vermeintlich sehr teuren.
Es ist eine Form von Luxus, ist nicht immer gleich negativ. Vielleicht müssen wir einmal das Wort Luxus definieren.
Ja. Na, so wie du redest, hört sich's negativ an.
Überhaupt nicht.
Finde ich schon.
Nee, aber manchmal ist das so entschuldigend, also dass man Kaviar isst.
Also bodenständig ist es nicht, weil nochmal ein Gramm, ein Euro, ein Gramm, das ist nichts Bodenständiges. Das ist, da treten wir einer Gesamtbevölkerung dermaßen in die Fresse, die sagen, ja, aber tut mir leid, ich kann es mir wirklich nicht leisten. Und jetzt nochmal, da muss man die Verhältnismäßigkeit erkennen für den flüchtigen Moment, für den ganz flüchtigen Moment.
Vielleicht ist es ja für einen Liebhaber von Kaviar kein flüchtiger Moment. Vielleicht freut er sich auf sein Kartoffelpüree mit dem Spiegelei und 15 Gramm Kaviar drauf. Vielleicht findet er das geil.
Nein, das ist Quatsch.
Nein, das ist
weißt du
Quatsch.
Selber,
das ist
Quatsch.
Dem widerspreche ich.
Nein, das ist
dem Quatsch. Widerspreche
ich. Ist wie ein Trüffelhobel, so ein halbherzig rübergehobelter Trüffel irgendwie auf einer Pasta, wo Knoblauch drin ist, Parmesan drin ist. Entweder machst du es richtig oder du lässt es.
Wenn ich einen richtig Meine guten Meinung. Kaviar habe, hier, einen von den beiden, richtig kräftig, jodisch, intensiver Kaviargeschmack, aus einer Kultur in Deutschland, ohne Konservierungsstoffe. Und ich habe ein schönes Spiegelei mit Kartoffelpüree und packe mir da 15 Gramm Kaviar drauf, als Vorspeise. Ich finde, das ist ein geiles Gericht. Und das hat mit Luxus nichts zu tun. Das ist einfach, wenn jemand sagt,
Spiegelei kostet
1 Euro, nee, 50 Cent, ne?
Nee, ist teuer geworden. Ich habe neulich Bio-Eier gekauft, da war ich richtig erschreckt. 4,80 Euro für 6 Eier.
Ja, rechne das mal hoch. Da bist du ja bald bei Kaviar.
Da war ich wirklich so, what ist denn hier los? Das ist so. So, Spiegelei 80, ja? So, was gibt's dazu?
Kartoffelpüree,
was machen wir? 1,50 mit der Butter?
Ja.
Da sind wir bei 2,30. Genau. Bei 2,30.
Ja, genau.
80%, ich sag mal, 95% des Gerichtes.
Ja.
Und jetzt kommen 5% Kaviar um drauf und verfünffachen den Preis auf 15 Euro.
Aber wegen der 5% Kaviar schmeckt doch das Zeug so geil.
Nein, wegen der Butter.
Nee, und die Butter und Kaviar zusammen, das würde ich gelten lassen. Aber 15 auch wegen Euro des Kaviars. Ja. Wenn ich Bock drauf habe, ja.
Nee, ich bin bei 50 Euro best. Da bin ich dabei, aber nicht bei 15. Da bin ich streitbar.
Was bist du bei 50 Euro?
Ja, 50 Gramm Kaviar.
Also, wollen wir jetzt mal Kaviar probieren endlich?
Ja.
Weil du hast ja sozusagen die ganze Kaviatur dabei.
Ja, ich habe alles dabei. Wir wollen denn anfangen?
Und wir haben ein wunderbares Brot. Dann müssen wir natürlich auch noch darüber reden, welche Rolle spielt der Perlmuttlöffel beim Kaviar-Gegesse. Und wir haben jetzt hier wunderbar aufgetischt bekommen von Lies, reichlich Weißbrot.
Also ich bin ja nahezu Experte, deshalb würde ich sehr gerne jetzt auch mal, und Sebastian hat relativ selten Gelegenheit dazu, der taucht zwar hier im wie heißt das?
Cover.
Im Cover, im Logo von Fide Gastro auf, aber die meisten fragen sich immer, wer ist das eigentlich, weil er so wenig Redeanteil hat. Deshalb an der, und oft auch zu Recht wenig Redeanteil an der Stelle.
So. So viel dazu.
Was? Nee, ich bin gespannt, worauf du hinaus willst.
Wenn du jetzt eine echte Kaviar-Schulung machst,
und
dann kommt da hier so ein Hayopai, irgendwie Single-Bude, weißt du, bei Tinder links, rechts schieben, aber wirklich von Tuten, zumindest von Tuten, keine Ahnung.
Oh, er hat's wirklich gesagt.
Also von Tuten, keine Ahnung. So, was bietest du ihn als erstes an? Arbeitet man sich von oben nach unten oder von unten nach oben?
Ich komme immer über einen Trend-Kaviar. Über den, also ich nenne das alles das, was nicht vom Stör gewonnen wird, nämlich Trendkaviar, einfach um das so ein bisschen zu unterscheiden.
Ja.
Und zu so einem Moment wie hier bringe ich niemals Seehase mit oder sowas.
Warum nicht?
Weil.
Ist doch scheiße.
Nein, das ist nicht scheiße. Das ist nicht scheiße. Also das Produkt ist auch nicht scheiße, aber das ist für mich nicht das Erlebnis, was ich damit verbinde, wenn ich Kaviar esse. Also
qualitativ minderwertiger.
es ist qualitativ, nein, ich bleib, dann gut, dann kriegst du den Knochen halt. Also das ist qualitativ. Minderwertige würde ich nicht sagen, weil wir das mit sehr viel Handarbeit mit unseren Jungs in Wörden produzieren. Aber es ist geschmacklich qualitativ, für mich minderwertiger. Okay. Weil das mehr
eindimensionaler.
Dampf hat. Eindimensionaler, das ist ein schönes Wort.
Bitteschön.
Danke.
So,
und jetzt kommt ihr. So.
Na, ich bin ja Staatsanwalt und Anwalt in einem, weißt du? Ich kann ja anklagen verteidigen. Nein.
Plädoyer und klagt an.
Was meinst du, was, wenn ich Diskussionen mit mir selber führe, was das für ein Rolle, da bin ich Angeklagter, Ankläger, Staatsanwalt, Richter und auch noch Anwalt. Das ist ein lustiges Gespräch, reden, was ich oft mit mir habe.
Ich muss das jetzt mal kurz erklären. Also es sind jetzt drei Dosen geöffnet worden. Was jetzt auffällt, ist, die eine Dose hat verhältnismäßig große Kaviarperlen,
sagt man? Lachskörner.
Körner. Dann verhältnismäßig mittelgroße und sehr, sehr kleine.
Genau.
So,
verhältnismäßig zu was denn?
Gegenseitig.
Ja, das ist eine gute Frage, Tim. Du hast vollkommen recht. Ich ziehe das Wort verhältnismäßig zurück. Im Gegensatz zu dem ganz Großen sind die ganz Kleinen sehr klein. Das macht vielleicht mehr Sinn.
Wie klein denn?
Ich würde sagen, ein Durchmesser von 1,5 mm hätte ich jetzt auch geschätzt.
Ja.
Also so in etwa die Größe meines Hirns.
Oh. Oder mach dich doch nicht unnötig.
Ja, ich wollte
klar.
Erst deins, aber das wäre nicht gut gewesen.
Überlass das mir.
Also jetzt steckst du diesen Perlen.
Das war meine einzige Freude, die ich noch habe.
Ja, die einzige.
Ja.
Jetzt steckt dieser Perlmuttlöffel in der Salzbutter.
Ja.
Warum eigentlich Perlmuttlöffel?
Das ist ein bisschen wie mit dem Frühstücksei. Man würde ja auch kein Frühstücksei mit einem Metalllöffel essen, weil es einfach nicht schmeckt, finde ich. Und das hat nichts mit Oxidation von diesen 2 Sekunden vom Ei bis zum Mund zu tun, was ja Leute dann sagen, wenn sie sagen, isst den Kaviar bitte nur so, weil der Kaviarlöffel aus Metall lässt den Kaviar auf dem Weg zum Mund oxidieren. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil der Kaviar auch ein ganzes Leben lang in einer Metalldose liegt. Also das kann so nicht sein.
Guter Punkt.
Bisschen Shishi. Silber ist auch nicht so richtig gut. Ich finde das Mundgefühl einfach doof. Ich würde sagen, am besten Perlmutt, zweitbestens ein schöner Eierlöffel und drittens niemals auf Kaviar verzichten, wenn man nur einen Metalllöffel hat. Das ist ganz klar.
Ich mit 2 Fingern in die Dose.
Ja, genau, dann machst du das so. So, was wir hier haben, ist ein Hechtkaviar.
Das ist der ganz feine.
Das ist der ganz feine, gelblich. Dann haben wir einen Forellenkaviar, der kommt aus den großen Seen in Amerika, Wildfang. Das ist ein Kaviar aus der Lüneburger Heide von unseren guten Freunden in Familie Winkelmann. Den versetzen wir.
Schwimmen da so viel rum?
Da schwimmen viele rum.
Ach, ja. Eben Winkelmann.
Das Salz kommt von Sylt. Von einem guten Kollegen
natürlich.
Von dir. Ja,
ja.
Das ist Papel.
Ja, natürlich.
Papel Salz. Und hier haben wir Lachsrogen aus dem Pazifik. Richtig, richtig schön. Hm. Und auch Wildfang. Das sind die beiden Vertreter, sie sind hier so ziemlich die letzten Mohikaner im Kaviarhandel, die noch aus Wildfang stammen. Gibt's, das meiste andere ist Aquakultur.
Ja.
Und die sind richtig gut. Und daran ist schön, dass halt natürlich diese MSC-zertifizierte Fischerei, ich weiß nicht, sagt ihr was? Basiert sehr stark auf dem Fangmanagement der Lachse oben in Alaska. Die haben damals schon angefangen, als ich das erste Mal vor 25, 30 Jahren in Alaska war, sitzen die da oben auf so großen Dingern, die sehen aus wie Hochsitze und zählen die Fische. Und danach wird dann beurteilt, wie viel die dann entnehmen dürfen für die Produktion von Kaviar. Und
zählen die gefangenen Fische?
Ja, nee, die schwimmenden Fische.
Die schwimmenden Fische.
Und das wird dann weitergegeben und so weiter. Ja, das ist ein geiles Ding. Und das Produkt ist schön, wenn wir über Regionalität sprechen. Ich meine, wir produzieren das Zeug in Wörden, in Itzehoe, in Holstein. Das ist unsere zweite Produktion. Der Rogen kommt von der Heide. Das Salz von Sylt. Also wenn wir über Regionalität von schönen Lebensmitteln sprechen, sind wir hier mittendrin. Und wenn du auf die Zutatenliste guckst, siehst du halt Rogen und Salz. Das finde ich auch relativ geil. Redet auch keiner drüber. Ne? Hier haben wir natürlich eine unglaublich hier Geschmacksvielfalt, und wenn ihr den hier gleich probiert, ich glaube, bin ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob du so einen Lachsrogen schon mal probiert hast.
Ich kauf bei dir, du.
Kasper. Nee, Kasper, hin oder her, aber es gibt manchmal so Momente, und heute war einer davon, dass ich gesagt habe, den nehmen wir mit zu Tim, weil das Zeug mit Verlaub ist richtig, richtig geil. Das ist was für pur. Ansonsten lassen wir das gerne mit Salz und mit Butter und Brot probieren, weil die Butter den intensiven Salzgeschmack, den die Produkte alle zwangsläufigerweise haben, so ein bisschen rausnimmt, aber der geht auch pur.
Okay.
Jutta.
Wie wird Kaviar hergestellt?
Der Fisch wird geschlachtet, geöffnet, der Rogen wird entnommen und dann, je nachdem, um welche Fischart wir handeln, reden, maschinell oder von Hand von der Rogenhaut getrennt. Und dann fangen wir den Rogen auf, salzen den hier von Hand, beim Störkaviar von Hand, hier in einer Lake. Lassen den, je nachdem wie viel Salz wir haben wollen, zwischen x und x Minuten, das ist ein bisschen unser Geheimnis, in der Lake liegen. Dann tropfen wir den ab und packen den in die Gewinde, in die sie dann nachher verkauft wird.
Also sind das rohe Fischeier?
Das sind rohe Fischeier, ja.
Warum hat Kaviar einen manchmal Gesundheits-, ich will nicht sagen schädlichen, aber es gab ja eine Zeit lang, dass man gesagt hat, oh, Kaviar, vorsichtig. Mm-mm. Doch?
Wer hat das gesagt? Hä? Wer hat das gesagt?
Ich weiß, dass Schwangere kein Kaviar essen.
Ja, ich glaube, dass für solche Sachen.
Die sollen ja auch kein Tartar essen, ne? Also,
nein, ich glaube,
die fühlt euch immer so in die Ecke gedrängt.
Nein,
ich meine das
dafür,
gar nicht so.
Dafür pasteurisieren wir Kaviar. Also Schwangere dürfen, die rufen wir uns an. Ich bin schwanger, habt ihr pasteurisierten Kaviar? Haben
also,
wir.
Also probieren gekochte. Wir auch. Gekochte Eier.
Ja, wärmebehandelt.
Ja.
Ja, aber nicht bei 100 Grad.
Was passiert da mit dem Geschmack?
Probieren wir nachher.
Okay. So, ich packe mir jetzt Butter aufs Brot, wa?
Ja, pass auf, der brecht so ein bisschen leicht. Da musst du so ein bisschen, der Löffel so ein bisschen hier oben weg.
So, wir haben jetzt den Hechtkaviar. Der Hechtkaviar kommt so ein bisschen plörrig daher in der Farbe. Ne?
Also ja, da kommt so ein bisschen plörrig daher.
Hat jetzt hellgelb, aber nur, wenn man in der Erwartungshaltung eines Störkavias
genau.
ist.
Genau, wenn man aber wenn man am Kaspischen Meer mal war,
ja.
zu der Zeit, als ich das noch war und sein durfte, in Astrachan war das da einer der meistgefangenen Fische. Und das ist der Kaviar, der nicht vom Stör kommt, der für mich am meisten an den Störgeschmack rankommt. Der ist nussig.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also da finde ich jetzt...
Mega geiles Produkt. Mega geiles Produkt.
Und kostet?
Unter 100, das Kilo.
So, hier nehme ich jetzt mit dem Perlmuttlöffel, ja. haue ich rauf.
Ja. So, den probierst du lieber pur. Der ist so mild, so fein. Den kannst du pur probieren.
Ja, Handrücken oder was?
Ja, Handrücken. Wenn du willst, ja, ist ja dein... Ja, doch, mach mal so. Rein damit, ja. Wenn du mit dem Mund isst. Ist geil.
Es ist sehr fischig auf alle Fälle.
Ja, aber das ist immer so... Das, was erwartest du, wenn du ein Fischprodukt isst, ne?
Ich will nur den Zuhörenden, aber es ist sehr lecker.
Das schmeckt, aber da ist deine erste Reaktion, wenn du Hechtfleisch isst.
Gib mir mal den nächsten.
Ich gebe dir erst den.
Das meinte ich gar nicht despektierlich.
Nee, aber das ist immer so, damit muss man rechnen. Das
ist mein Wort.
Und dann, hinten, Tim würde sagen Mouthwater.
Ja.
Merkt man richtig, da passiert was.
Und das ist das Besondere, das werdet ihr hier merken. Da merkst du sofort, dass du Wildfang-Kaviar probierst. Die haben einfach unglaublich viel mehr Charakter. Und das wirst du auch hier probieren.
Der ist mal gut.
Jetzt probier den.
Der nervt mich ein bisschen.
Welcher? Der? Hm? Ja, das ist dieses Crunchige.
Ja, aber der nervt mich nur, weil meine Zähne so weit auseinander stehen und ich die Scheißdinger nicht beißen kann.
Ja, da kann ich nichts mehr.
Du hast mein Gebiss dran schuld.
Den finde ich noch besser.
Ja, siehst du. Und das ist unser absolut meistverkaufter
ist der Bestseller.
Trendkaviar, ja. Ja.
Da passiert aber auch was im Mund. Also da habe ich was von, finde ich.
Ja, und weißt du, wenn wir. Ich habe jetzt gerne
Kartoffelchips. Der ist schön salzig.
Schön salzig. Und den mit Kartoffelchips und Schmand. Perfektes Fußballessen.
Sollte ich das jetzt hier eigentlich raufgeschmissen
haben? Das kannst du auch machen. Ja,
ich nehme den letzten von
dir. Ja, das mach mal drauf. Dann wirst du gleich sehen, dass diese Salzigkeit mit der Butter zusammen völlig runtergedimpft wird. Und einfach so den Geschmack des Forellenkaviars in den Mittelpunkt stellt. Was sagst du dazu? Das ist ein Träumchen.
So, ich habe jetzt für mich den Hechtkaviar. Der Hechtkaviar sieht aus wie normaler Kaviar, aber ein bisschen heller in der Farbe. Also hat eher so einen leichten, noch nicht mal...
Das ist hellgelb.
Hellgelb, ne? Ja. Den ich so vom Mundgefühl her und sehr dicht am echten Kaviar, ich nenne jetzt mal den echten, den Störkaviar. Ja, genau, den Störkaviar. Ja. Der Forellenkaviar in der Tat, auch eine schöne Salzigkeit, tolles Mundgefühl, also da macht die Konsistenz Freude, vorausgesetzt man hat nicht so solche Lücken in den Zähnen wie ich, so dass man die Dinger auch beißen kann. Ja. Die sind schon sehr knackig.
Sehr knackig.
Also sehr, das ist schon so ein bisschen an Bubble Tea.
Mhm.
Ein Bubble Tea. Und dann kommt der Keta, richtig?
Ja.
Und dann kommt der Keta-Lachs. Den ich persönlich jetzt, obwohl ich es gar nicht so gerne mag, vom Korn her ist er matschiger, weicher. Zartschalig. Zartschalig.
Richtig.
Sehr schön, nicht matschiger.
Nee,
zartschaliger. Nee. Und alle drei finde ich jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, dass der 1000 Euro kostet, dann hätte ich dasselbe Empfinden wie bei Kaviar.
Ja, das freut mich. Das ist in der Sache.
Weil ich immer noch nicht genau verstehe, wie sich qualitativ das jetzt absetzt.
Wirst du ja gleich sehen.
Ich
finde die Geschmacksdichte beim Störkaviar ist nochmal 1000 intensiver. Wobei bei dem Lachskaviar kommen wir an diese Dichte und an diesen Abgang und an dieses unglaubliche Mundgefühl schon sehr ran.
Hm.
Aber auch nicht bei jedem Lachskaviar. Ne? Das ist jetzt allerhöchste Schule. Das ist ein sogenannter Softshell. Der wird von Fischen gewonnen, die gefangen werden relativ lange, bevor sie ableichen. Das heißt, da ist die ganze Wumms noch im Rogen drin und noch nicht im Fleisch des Fisches. Und ich verbrauche eine Entwicklung des Rogeneis. Das schmeckt einfach unglaublich gut. Der kommt schon an den echten Kaviar, an den echten Störkaviar richtig gut ran. Wird viel zu selten eingesetzt, weil der deutsche Konsument häufig nach dem Auge urteilt und nicht nach der Zunge.
Das ist die Arroganz der Gourmets. Immer wieder.
Wieso?
Das ist dasselbe wie mit Champagner. Champagner ist fein und Sekt ist scheiße. Das hat jahrelang wurden Produkte, die nicht eben aus der Haute Cuisine herauskamen, wurden niedergemacht. Fertig. Mhm. Also das ist, wo ich sage, ein gut gemachter Winzersekt steht einem Champagner in nichts nach. Also erstmal von der Grundwertschätzung, ne? Das ist ja, wenn du sagst, neulich war ich auf einer Preisverleihung irgendwie so, dann hätte ich gerne ein Glas Champagner hier für meinen Kollegen. Und wir haben leider nur Sekt. Und wo ich sage, ja, aber es ist ja, also warum nur?
So, weil, das wollte ich hiermit aber gar nicht sagen. Ich habe hier gerade darüber gesprochen, dass wir beim Lachskaviar haben wir sogenannten Hardshell-Kaviar. Der sieht im Glas unglaublich schön aus, ist aber so spät vom Exitus des Fisches geerntet worden, dass der überhaupt kein Fett mehr hat und überhaupt kein Geschmacksreichtum. Der sieht im Glas schön aus, schmeckt aber nach kaum noch was und hat ganz, ganz feste Körner. Der Kunde sucht aber im Glas nach diesem aufgeploppten Korn und akzeptiert seltener, und das ist jetzt mal so ein kleiner Käufertipp, Lachskaviar im Glas darf ruhig schlunzig aussehen. Der darf so aussehen, dass ich denke, wow, ist der weich. So. Mhm. Aber der hat Dampf im Kessel. Mhm. Also das ist, deswegen sage ich, und der Deutsche, gerade der Entscheider im Einkauf, sagt häufig, der ist mir zu weich, der ist mir zu schlunzig. Und das ist beim Lachskaviar hier und da ein Fehler.
Mhm. So. Ich finde zum Beispiel, das ist ein Lebensmittel, wo wirklich was im Mund passiert. Also ich hab was richtig, ein Erlebnis, nicht nur geschmacklich, sondern von der Konsistenz her. Also wie es sich anfühlt. Und das habe ich ja nicht bei jedem Lebensmittel. Das finde ich ehrlicherweise schon, bin jetzt kein Kaviar-Experte, aber das finde ich schon gut.
Aber das ist vielleicht auch der Grund, was den Genuss von Kaviar in dieser Form irgendwie, ums Rechtfertigen geht es ja gar nicht. Aber den Kaviar als solches in eine Position versetzt, dass du dich mit ein paar Leuten an den Tisch setzt, eine Dose Kaviar in die Mitte stellst, einfach nur ein bisschen Brot und Butter dazu tust, ein paar Pilz oder Champagner, wie er will, und einfach weiter ist, weil das Zeug einfach unglaublich gut schmeckt. Und dann ist es eben eine Frage des Budgets, des Anlasses oder was auch immer, ob du eine Dose Keta-Kaviar in die Mitte stellst für 45 Euro, 250 Gramm. Das ist jetzt wirklich kein günstiges Lebensmittel, aber auch von Extremluxus jetzt mal irgendwie doch noch.
Was kostet das?
So eine Dose kostet 45 Euro, 250 Gramm. Das ist nicht so schlimm. So, und das ist nicht so schlimm.
Nein.
Ich meine, wir sind doch als Kaviarfritzen, sind wir doch irgendwie immer in die Ecke gedrängt und müssen uns dafür rechtfertigen, dass unser Zeug so teuer ist. Aber erstens mal ist es nicht mehr so teuer, wie es war. Zweitens wollen wir mit unserem Produkt keine Kunden täglich erreichen. Schaffen wir ja gar nicht. Aber du hast vorhin was gesagt mit der Sterne-Gastronomie, wir lieben die alle und das sind tolle Kunden von uns, die wir sehr schätzen. Aber er darf halt nicht nur da vorkommen. Er muss auch im einfachen Kontext vorkommen und einfach so das i-Tüpfelchen auf dem Carpaccio sein oder auf dem, ich weiß nicht was, wie ein Trüffel. Findest du Trüffel auch so ein dekadentes Produkt wie Kaviar? Kommt drauf an.
Ja, nee, finde ich schon. 6.000 Euro ein Kilo finde ich teuer.
Ja, sprichst du von dem Weißen. Ja? Genau.
Finde ich
extrem teuer.
Dafür, ist dass extrem ein Pilz teuer. Ist, der einen Geschmack hat. Also ich finde nicht, dass ein weißer Trüffel 6.000 Euro rechtfertigt. Ich finde, dass wenn ich mir das gönnen möchte, und das, nochmal, ich versuche das ja wirklich gerade dir auch ständig hinzuschmeißen. Mhm. Ich schütze dich gerade vor dir selber.
Warum?
Weil wenn du sagst 250 Gramm, irgendwie 45 Euro, das kann man sich ja mal leisten, musst du immer sagen, da spielst du. Mit einer Wahrnehmung von Menschen, die wirklich andere Budgets haben.
Da sitzen vier Leute am Tisch für die Dose. Jeder ein Zehner.
Ja.
Jeder ein Zehner.
Ja, für 60 Gramm, was noch nicht mal ein ganzes Snickers ist. Also auch da wieder. Darum geht's ja. Aber ich versuche das ja gerade auch dir immer wieder vorzubereiten. Du springst so leicht drauf an. Grundsätzlich ist Kaviar, der klassische Störkaviar, ein Edelprodukt, ein Luxusprodukt, weil es einfach eine gewisse Summe auf, du musst eine gewisse Summe investieren, um dort in den Genuss reinzukommen. Genau. Und die ist weit über den Durchschnitt eines durchschnittlichen Produktes.
Keine Frage.
Der Rinderfilet reden wir vom Kilo 80 Euro circa. Ja,
genau.
Ein Kilo. Das ist jetzt mal die Metaebene. Ein Kilo Fleisch, 80 Euro. Das ist, wo die Leute schon Schnappatmung bekommen. Klar, ja. Weil es nun mal ein kleines Stück ist innerhalb eines Rinder, also einer Kuh. Mhm. Das kleinste Stück. Das edelste für Leute durch den Preis. Für mich ist es das langweiligste Stück Fleisch. Ja. Deshalb für mich ist das 80 Euro zu viel. Für ein Rinderfilet. Weil ich es einfach gar nicht so sehr genieße. Ich mag lieber das Fettmarmorierte, ich mag lieber das Ribeye Steak. Mhm. Da wäre ich eher bereit, für reinzugehen und da auch in den Qualitäten zu investieren. Mhm. Und hier ist es erstmal ein Edelprodukt.
Keine Frage.
Aber das ist genau, außer 3 Euro das Stück. Das aber ist was.
Genau aus dem Grund dachte ich mir, zeige ich heute mal hier auf, dass Kaviar nicht nur im absoluten Luxussegment verköstigt wird.
Genau.
Und habe mir jemanden herbestellt, der jetzt hoffentlich zuhört und gleich mal hier reinkommt, um zu zeigen, an welcher Stelle.
Ich dachte, ich bin das.
Nein, du bist, sonst bist du es immer, mit Aki-Produkten sehr, sehr schöne Dinge zusammenzaubert. Und in einer Minute kriege ich gerade geschrieben, kommt er rein, unser Gast. Ich werde nicht richtig schlau aus dir heute, Tim. Ist das dein typisches, du möchtest ihn wirklich nur provozieren? Oder hast du tatsächlich ein Problem damit, dass Markus versucht zu sagen, Kaviar ist eigentlich gar nicht so ein Luxusprodukt?
Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem damit in der Hochküche, also generell in der Gourmet-Küche, wo man sagt, 12,99 € für ein Pesto ist nicht viel. Doch, das ist viel. Das ist viel Geld. Es gibt Alternativen dafür. Ich finde ein Meersalz, was in Fleur de Sel aus Mallorca, wenn das in Eppendorf verkauft wird, für 150 Gramm für 14,99 €.
Das sind größere Fächer, ja.
Nein, dann sage ich das geht ja nicht um Fläche. Ich finde, das Produkt ist absolut seinen Preis wert. Da bitte nicht missverstehen. Das ist nicht das, was ich sage. Aber dann zu sagen, das kann man sich mal gönnen und dann eine Pseudo-Schönrechnung machen. Ich finde, dann beleidigt man auch Zuhörer.
Das hat aber nichts.
Dann beleidigt man auch
Leute. Aber das ist keine Pseudo-Schönrechnung.
Es gibt Köche, die machen 69 Euro für einen Salat am Mittagstisch und sagen, ja, das ist es das wert. Und dann meint, das mag ja sein, aber trotz allem ist das nicht für den normalen Verbraucher, der nicht den kompletten Fokus auf Gourmet hat. Wenn ich schöne Schuhe tragen möchte, dann lasse ich mir handgemachte Schuhe.
Ludwig Reiter.
So, dann muss ich da ein bisschen Geld. Wenn ich andere Dinge habe, schönes Parfum, schönen Schmuck, schönes Dis, irgendwas. Jeder hat so seine Leidenschaft für irgendwas. Wenn ich jetzt aber jemandem sage, der ich sag mal, einmal im Jahr einmal Klamotten kauft und sagt, ja, du brauchst aber deine handgemachten Schuhe für 2000 Euro, der Rüfer ist da. Was ist denn da los?
Guten Tag.
Oh, guck
was
mal.
Ist,
Rieche richtig beim schwarzen Gold?
Ja, natürlich. Kommen Sie rein.
Wo darf ich denn das alles hier?
Alles zu mir.
So, also Freund.
Alles
Freund,
zu mir.
Freund des Hauses ist am Start.
Dankeschön.
Christoph, wir haben dir natürlich auch einen Platz reserviert. Christoph Rüffer aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Herlin im Hotel für Jahreszeiten ist am Start.
Danke.
Hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, unserer Einladung zu folgen, um mal zu gucken, was macht eigentlich ein Christoph Rüffer mit den Kaviar-Produkten von unserem heutigen Gast. Weil, Christoph, ihr werdet ja beliefert von Aki, richtig?
Das ist richtig.
Exklusiv oder habt ihr auch andere Kaviar-Geschichten?
Nein, exklusiv tatsächlich.
Ah, Tatsache.
Ist natürlich
Tatarsache.
Sagen wir mal, der Qualität des Kaviars geschuldet. Andererseits auch, dass als Familienunternehmen hier in Hamburg, wir sind auch in dem Sinn eigentlich ein Familienunternehmen.
Nimm Platz, dann können wir dich hören.
Das passt sehr gut
Guter
zusammen.
Punkt.
Nur eine Frage, wir haben gerade schöne Sachen bekommen. Was ist das? Ist das Reis? Meine Augen sind so schlecht.
Also Taschenkrebs ist das.
Ah, okay, meine Augen sind richtig schlecht.
Mit etwas gebratenem Kopfsalat und Spitzkohlsud. Dazu passt auch wunderbar dann natürlich ein Nöckchen Kaviar. Naja,
welchen denn?
Was nehmen wir da?
Ich würde den Franzosen nehmen. Den, ja.
Aquitaine?
Ja.
Ah, ich glaube schon, wir waren selten dekadenter als heute bei Fide Gastro. Tatsächlich.
Ja, ist so. Ja. Also nochmal, das ist
aber schön.
Also Kaviar ist jetzt kein Problem, was Menschen haben, wenn sie morgens aufwachen, dass sie sagen, oh Mensch, was könnte ich mir heute mal für ein Kaviar? Das ist
Elite. Wo sind wir eben stehen geblieben? Da wollte ich noch was zu sagen, wenn ich darf. Das
ist bitte.
Ich habe es gerade vergessen. Wir sprachen über, du hast mir gesagt, ich hätte mir das zu Recht argumentiert, dass 15 Euro eine geile Sache sind. Dann bleibe ich bei dem, widerspreche ich, weil 15 Euro ist viel Kohle und ich spüre, dass du das sehr verteidigst, so dieses tägliche Budget und so. Und ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist ja nicht das einzige aufwendige Produkt, mit dem wir täglich zu tun haben.
So soll man es aber auch bitte nicht verstehen. Nee,
aber das tun wir auch nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Leute täglich Kaviar essen. Aber dass sie zusammenzucken, ohne das Zeug überhaupt jemals probiert zu haben und sagen, schmeckt scheiße, salzig und eklig, nur aus Selbstschutz.
Ja, aber da bin ich ja
weit. Aber das ist die Argumentation, die wir damit irgendwie so ein bisschen schüren. Weil ich finde einfach, man kann dem Produkt Kaviar lässiger begegnen.
Okay, dann lass uns das Ding nochmal, dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. Grundsätzlich bin ich ein Riesenfan von Kaviar jeglicher Art. Und damit meine ich Lachs, Forelle, Hecht. Ich bin auch ein Fan vom Heringskaviar hier oder vom Seehasenkaviar. Gut, jetzt wird's spannend, jetzt hörst du mir nicht zu.
Ich höre dir zu.
Geschmacklich gesehen ist Kaviar ein wunderschönes Produkt, egal ob welchen Fisch es produziert wird.
Genau.
Ob es jetzt ein Lachskaviar, ein Forellenkaviar, ein Ding ist. Zunächst einmal ist es die Salzung in meinen Augen.
Genau.
So. Ihr salzt vorsichtig, richtig?
Es kommt drauf an. Es ist die Salzung und die Sorte des Störs, die du verwendest. Und die Salzung des oder die Sorte des Fisches generell, wenn wir jetzt über die anderen Sorten sprechen. Das ist auch hat ganz viel mit der Sorte des Störs zu tun, über den wir
aber reden. Aber oft schmecke ich einen Unterschied in der Salzung. Das ist das, was ich als Amateur im Wesentlichen erstmal beurteilen kann.
So. Und die mehr.
Und diese Unterschiedlichkeit dieser verschiedenen Kaviarsorten ist wirklich eine Entdeckungsreise wert. Und bin ich 100% der Meinung. Ja. Also, dass man das ruhig mal sich damit auseinandersetzen soll, auch da in der Qualität ein bisschen umtriebig sein sollte und nicht einfach nur schwarzgefärbten Seehasenrogen, also das Billigste vom Billigen, ausprobieren. Nicht, weil billig per se immer schlecht ist, sondern weil natürlich ab einem gewissen Einstieg auch eine Qualität deutlich erkennbar ist. Und bei mir ist als erstes für jemanden, der nicht schmecken kann, so wie wir sind ja trainiert alle. Für den ist es, wie hast du es gesagt, im ersten Moment fischig.
Ja.
Dann fischig. Zweiter Moment salzig. Mhm. Das Mundgefühl kennt er nur, weil ich ihn damit verbal penetriert habe. Also mit der Salzigkeit, mit dem Umami. Sonst hätte er keine Ahnung, weil er mit jemandem spricht, der viel, also hier unsere Gäste, viel mit Geschmack zu tun haben.
Gib ich dir recht. Gib ich dir wirklich recht.
Also, und wir machen Podcast.
Kann ich an der Stelle mal sagen, seitdem fange ich tatsächlich an, ich versuche zu schmecken. Also ich lasse das Essen tatsächlich länger mal hier oben drinne bei den einen oder anderen Sachen. Also insofern da, Tim, tatsächlich Punkt für dich. Stimmt.
So, und dann, wenn man sich mal das Besondere gönnen möchte, und ich finde eben nicht, dass der Mensch unbedingt ein Recht hat auf Kaviar, sondern es ist was Besonderes. Genauso wenig wie der Mensch unbedingt Recht hat auf ein Rinderfilet oder ein Steinbutt oder ein Hummer oder eine Languste oder. Und für mich ist das nach wie vor auch in meiner Opulenz des Genusses immer noch was ganz Besonderes.
Natürlich.
Und damit definiere ich Luxus.
Ja, und wenn man
ich Luxus.
Also das nicht nur negativ.
Total positiv.
Ja, das ist gut.
Total positiv. Was ich aber eben sagen, jeder kann sich das gönnen. Das ist ein leistbarer Apparat, weil man braucht ja nicht viel davon. Das finde ich dann so ein bisschen in meiner Form des Genusses frech. Weil, ich sag mal als Beispiel, Christoph Rüffer, hallo erstmal.
Hallo.
Schön, dass du da bist und vielen Dank. Das, was jetzt hier drauf ist.
5.
Mehr.
Nee.
Mehr.
Passt nochmal.
5 Gramm. 30 Gramm Dose, das ist mehr.
Nee. Also 5 Gramm ist es nicht. Es sind ungefähr 8 bis 9. Mehr ist es nicht. Sieht mehr aus, als es ist, aber tatsächlich.
Glaubst doch. Wird schon stimmen. Du glaubst es nicht, ne?
Das gerade ja.
Ich habe jetzt alles aber nicht abgewogen. Ich habe jetzt auch nicht genau abgewogen.
Gib mir eine 30 Gramm Dose. Gib mir eine 30 Gramm Dose.
Ich habe hier nur große Dosen noch.
Guck mal, wir haben hier 100 Gramm und ich habe jetzt diese 3 Portionen runtergenommen, die ja auch schon üppig sind.
Ja.
Üppig sind. Und ich habe nicht mal die Hälfte. Das heißt, wir reden hier von 10, 12 Gramm.
Okay, 12 Gramm.
10, 12 Gramm.
Ja, und das ist aber vergleichbar mit dem, was hier drauf ist. Ist auch egal. Aber da grundsätzlich macht es jetzt ein Genuss, also sich einer Sache zu öffnen, wie diesen wunderbaren Rindertartar auf dem Toast, macht es potenziell das Produkt um ein Vielfaches teurer. Einkauf ist ja die eine Sache für den privaten Genuss, aber jetzt bei dir muss ich einfach sagen, als Gastronom, ich bin ja ein Freund davon, Luxusprodukte zu nehmen, Trüffel, sehr gute Fleischqualitäten, wunderschöne frische Fische, Portugalware, die am Freitag angeliefert wird, wo ich einfach unvernünftig einkaufe und die 1:1 an den Gast weiterreiche, weil ich es nicht kalkulieren kann bei mir im Laden. Ich kann bei mir nicht auf einmal anfangen, das haben wir einmal fehlerhaft gemacht, da haben wir, oh Gott, was war das für ein Fisch? war das ein Wildfang-Drachenkopf. Mhm. Schönes Viech. Mhm. Aber weißt du selber, das ist 60-40, ne? Also 40 Fleischergebnis, ja. 70-30 eigentlich vom Ding her.
Das ist halt, dass du halt auch Gräten hast und Flossen
und wenn du es denn hochkalkulierst, waren wir auf einmal bei 105 pro Portion. Ja. Und ja. Das haben meine Köche am Anfang auch genommen und haben gesagt, das können wir nicht machen. Mhm. Wir wollen mit diesem das Produkt präsentieren, also sind wir runtergegangen auf 60, was immer noch unverhältnismäßig viel ist. Und sowas müsste man dann bei uns kalkulieren, eben wenn du sagst 10 Euro, klassische Kalku, 30 Euro Minimum. Was kostet bei euch Kaviar im Roomservice? Eine 30 Gramm Dose?
Kann ich dir nicht ganz genau sagen, weil von Roomservice meine ich, aber ist es auf jeden Fall auch anders als 1 zu 3 kalkuliert.
So, das
wollte ich nur sagen.
So, Kopfsalat. Das, was ich hier gerade esse,
ja?
ist so unsagbar lecker. Eine solche Geschmacksexplosion, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und dieser Kaviar ist mit Abstand der leckerste von heute. Der geht richtig ab.
Das ist mein Favorit für diesen Gang.
Das ist aber auch, aber auch alles andere hier von Christoph. Also
das andere, das ist noch in dem kleinen Schälchen, ist noch unter diesem Gurkensud mit den Senfkörnern, ist noch ein Meerrettichmus. Und den Kaviar, den müsst ihr euch irgendwie da noch oben drauf löffeln, aber den müsst ihr euch aussuchen. Da habe ich nichts mit zu tun. Da kann Markus, glaube ich, die beste Wahl dafür treffen, was irgendwie mit Meerrettichmus, was mit Schärfe und Sahne und Cremigkeit passt. Ich suche tatsächlich Kaviar aus, einmal nach dem Geschmack, aber auch nach dem Aussehen tatsächlich. Auch nach dem Aussehen.
Aussehen ist das, was du vorhin als Manchigkeit in dem Glas erzählt
hast. Genau. Also das ist zum Beispiel ein Kaviar, der in der Spitzengastronomie kaum geht.
Kaum geht?
Kaum geht, weil er viel zu weich ist.
Ich dachte, das wäre ein klassischer
Kaviar. Nee, das ist ein Kaviar, der ist zu schlunzig oder böse Zungen sagen weich. Ich finde die zu schlunzig, aber da sage ich immer als Kaviar-Fritze, du isst das Zeug ja und du guckst es nicht an. Insofern ist für mich der entscheidende Punkt auf der Zunge und nicht für die Augen. Abgesehen davon, dass du hier mal ganz kurz 40% Wareneinsatz spart, weil das Zeug einfach 40% günstiger ist.
Also diesen Kaviar würde es als Topping niemals im Herlin geben.
Also das würde ich so nicht sagen, aber aktuell nehmen wir nicht. Sondern aktuell nehmen wir den, der da hinten auf dem Rindertartar ist, diesen Mandarin Imperial Kaviar, weil der halt optisch und auch geschmacklich dem wilden iranischen von früher sehr nahe kommt. Also als ich seinerzeit im Ferienzeit angefangen habe, ist jetzt 21 Jahre her, da gab es noch diesen wilden Kaviar. Und der hatte immer dieses leicht grünliche Korn. Ja.
Warum gibt es den nicht mehr?
Ja, Iran ist insgesamt ist es mit wildem Kaviar vorbei.
Also
ja, kann man so sagen. Doch, mit wildem Kaviar ist es insgesamt vorbei. Du kannst es besser beantworten. Warum gibt es den nicht mehr?
Weil sie fast ausgestorben sind und 2001 auf die Liste der bedrohten Tiere gesetzt wurden. Und der Handel mit Wildkaviar verboten wurde. Bums.
Dabei muss ich noch ganz kurz mal noch eine Story erzählen. Schmeckt's ja? Noch eine ganz kurze Story erzählen, weil meine Freundin, die ist tatsächlich mit Kaviar aufgewachsen.
Ist die Iranerin?
Die ist, der Vater ist Iraner, Mutter ist Deutsche und der Vater hat hier ein Reisebüro gehabt, gegenüber vom Atlantik früher. Und da hat immer, wenn der iranische Reisegruppen hatte, das war noch zur Zeit des Schahs quasi, vor Khomeini, vor der Revolution, haben die immer die Kaviardose mitgebracht. Also bei denen hat zu Hause immer eine Kaviardose im Kühlschrank gestanden und die ist mit Kaviar tatsächlich groß geworden. Und ich kenne halt auch noch, nicht, dass ich eine Kaviardose als Kind zu Hause im Kühlschrank hatte, aber ich kenne halt von Jahreszeiten, die kann, keine Ahnung, aber danke für den Einwand, ich kannte auch noch diesen wilden iranischen Kaviar, der immer ganz toll war, ne? Aber es gibt ihn einfach nicht mehr und dann guckt man natürlich, naja, was kommt an Zuchtkaviar dem am nächsten?
Und das ist optisch.
Und das ist dieser. Jetzt habt ihr ihn schon gegessen.
Ach, der war der leicht grünliche.
Ja. Der grünliche. Obwohl geschmacklich ist bestimmt auch der Aquitaine hervorragend ist oder der aus Fulda, der aus Tetra Imperial. Oder was ich ganz spannend finde, aber da musst du gleich mal mehr zu erzählen, ist diese Pure-Sorte. Genau.
Dieses ohne Konservierungsstoffe hergestellte Produkt. Das ist mega geil. Auch wieder aus Deutschland. Kommen wir wieder dazu, dass dann...
Und die anderen sind mit Konservierungsstoffen.
Mit Boersäure. Das ist bei 99,9% aller Kaviar-Sorten drin. War auch immer so.
Warum?
Weil es...
Boersäure klingt erstmal richtig scheiße.
Ja, ist auch scheiße. Klingt gefährlich.
Ist auch scheiße. Und Kaviar ist das einzige Lebensmittel auf der Welt, das nach Maßgabe der Welternährungsorganisation nach wie vor als Konservierungsstoff zulässig ist. 4 Promille pro Zubereitung. Und am Kaspischen Meer seiner Zeit, das wird seit 100 Jahren so, 110 von Jahren mit Bohrsäure aufbereitet. Du hattest damals keine Kühlung, keine ausreichende, du konntest nicht vernünftig transportieren. Und Kaviar mit Bohrsäure kannst du fast bei Zimmertemperatur 3-4 Monate lagern, ohne dass er schlecht wird. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Du brauchst schon Kühlung, aber der verzeiht halt mal eine kleine Kühldelle. Und bei dem Rhein-Salz-Kaviar ist das komplett ausgeschlossen. Wenn du einen Rhein-Salz-Kaviar hast, der wird der Salzanteil 25% hochgezogen, von 3% auf 4%. Das Produkt wird kräftiger. Aber ist eben ein, das ist die höchste Schule der Kaviarproduktion, ist aber ziemlich kräftig im Geschmack und man fordert den Kunden wirklich dazu oder den Genießer dazu zu akzeptieren, dass Kaviar da wirklich gesund Gesicht hat.
Bei welchem?
Bei dem hier.
Bei dem Pur.
Ja.
Das ist jetzt neu.
Das ist neu. Dafür brauchst du, es ist nicht neu. Also die Russen,
Tim, wie viel Gramm sind das?
Ja, so muss man essen. Das sind 12, 15 Gramm.
Das sind exakt 8 Gramm.
Das sind exakt ein Teelöffel sind 8 Gramm. Nein,
das war ein Scherz. Okay. Also es sind die typischen 8 Gramm, über die wir immer reden.
Mhm. So. Und auf dem asiatischen Markt ist Bohrsäure seit Menschengedenken nicht zulässig gewesen. Und deswegen haben die Russen von Anfang an, und nicht nur die Russen, auch die Iraner, ein Teil ihres Produktes am Kaspischen Meer nur Salz konserviert. Also nur mit Salz, ohne Bohrsäure. Das ist aber ein Kaviar. Dazu musst du eine Schnitte Brot essen. Und dann wird das Ding...
Das ist so ein bisschen geschmacklich, sehr salzig, ein bisschen kellerig.
Ja, ein bisschen. Das ist die Störsorte und das ist die Aquakultur.
Mhm.
Ja, also,
aber der fällt tatsächlich auf.
Der fällt auf. Der fällt auf. Und wenn du da ein bisschen Butter und Brot zunimmst...
Oh, der ist Hammer.
Ja, es ist mega gut. Und der hat natürlich einen unglaublichen Charakter, ne?
Ja. Mit den nochmal?
Welchen?
Den ohne. Warum hat Kaviar so einen schlechten Ruf?
Ja, also...
Warum ist das so? Also wenn du, also du verteidigst ihn ja hier bis aufs Blut.
Das mache ich aber nicht, weil ich Kaviarhändler bin. Das mache ich deswegen, weil ich das Zeug total gerne mag. Und weil ich es einfach unglaublich lecker finde, wenn du den richtigen findest. Darüber kann man ja trefflich streiten. Und warum hat er so einen schlechten Ruf gehabt? Weil es tatsächlich irgendwann mal so war, dass alle 5 Minuten irgendein Stoter Stör am Wolga-Delta fotografiert wurde, immer gesagt wurde, die Schmuggler schnitzen den Bauch auf, schmeißen den Fisch weg und verkaufen den Kaviar an die dekadenten Leute. Diese Geschichten hat es ja zuhauf gegeben und natürlich hat es dann irgendwie auch immer...
Aber es stimmte auch.
Es stimmte zum Teil auch und es gab Zeiten, da war mir das selber peinlich, unseren Kunden die Preise für Kaviar zu nennen, weil wir denen sagen mussten... Ein Kilo Beluga kostet 12 Mille. Da hast du natürlich überhaupt keinen Spaß dran. Und selbst die wohlhabendsten Hamburger sind dann nicht mehr gekommen. Wir haben nicht gesagt, das ist zu teuer, aber hatten keinen Bock mehr. Weil zu der Zeit der Kaviar aus dem Kaspischen Meer auch nicht mehr gut war. Es gab, das ist jetzt, führt jetzt zu weit, das sind diese ganzen alten Geschichten. Der Kaviar, diese Prozedur mit den Dokumenten durch den Artenschutz waren einfach viel zu aufwendig. Und die Gastronomie hatte keinen Bock mehr, der Privatkunde hatte keinen Bock mehr. Und wenn man sich da mal was gekauft hat durch die langen Vorläufe und die langen Lieferzeiten vom Kaspischen Meer bis nach Hamburg, die haben einfach dazu geführt, dass du viel Geld für ein scheiß Produkt bezahlt hast. Und das hat unglaublich lange gedauert, diese Kerbe wieder zu schließen. Also du hast 2001, 2005 hast du kein Kilo Kaviar unter 5.000 Euro gekriegt, was einigermaßen gut war. Und das ist natürlich eine Zahl, da bin ich dann voll, dann schwappt der Luxus in Dekadenz über, weil du dann auch Sachen gekauft hast, wo der Geschmack den Genuss nicht mehr gerechtfertigt hat oder den Preis nicht mehr gerechtfertigt hat, weil es einfach kein Genuss mehr war.
Also ist das so, dass früher beim Stör, also so habe ich Kaviar wirklich auch gelernt, dass der Kaviar geschlachtet, geöffnet, die Eier rausgeholt werden und der Stör weggeworfen.
Nee, nicht weggeworfen. Also das konnte sich
so habe ich es gelernt.
Ja, aber das ist zum Beispiel, ich meine, Russland war ja nie, gerade die Leute ums Kaspische Meer, das war ja nie der Ort höchsten Wohlstands. Da hat kein Mensch, hat da irgendein Stück Fleisch weggeschmissen. Die haben das gegessen.
Woher kommt denn die Geschichte?
Ja, weil es irgendwelche Schmuggler gab und weil die dann durchs Wolga-Delta, die haben dann wirklich den Fisch aufgeschlitzt, den Kaviar gezockt und den Fisch ins Delta. Das haben natürlich die Leute fotografiert, aber nicht die ganzen ordentlichen Fischhersteller, die ganzen alten Firmen, die wir besucht haben. Da ist wirklich... Die wären nie auf den Gedanken gekommen, das Zeug wegzuschmeißen. Auch heute in der Aquakultur kommt keiner auf die Idee, den können sich gar nicht leisten.
Stör ist ein toller Fisch.
Das ist ein geiler Fisch.
Der wird geräuchert angeboten. Neulich habe ich den tatsächlich mal in Bad Malente, habe ich den mal als Fischfilet gegessen. Sehr fest im Geschmack, aber echt ganz gut. Und ich glaube, Kaviar ist eigentlich ein schöner Name dafür, weil viele ist, wenn man den Kindern erklärt oder meinen Töchtern erklärt, was ist Kaviar? Ja, es sind Fischeier. Da sagen die natürlich, Fischeier. Ne? Das ist ja schon für die eine Herausforderung, überhaupt dann irgendwann mal Fisch zu probieren. Und dann noch die Fischeier. Ja, ich glaube, da ist eher so manchmal das Negative vielleicht auch behaftet, dass es Fischeier sind. Letztendlich ist ein Kaviar, ist das Wort Kaviar dafür ein sehr schöner Begriff, ja. Sehr schönes Wort. Und wenn man einmal probiert hat und ist wie mit Austern da auch Gefallen dran gefunden hat, dann wirklich kann man nicht mehr aufhören.
Wie ist das, Christoph? Könnte ein Restaurant wie das Herlin oder ein Sterne-Restaurant oder eine Fine-Dining-Gastronomie auf Kaviar verzichten? Oder ist das ein absolutes Pflicht-Lebensmittel, was in irgendeiner Form vorkommen muss, eben um zu unterstreichen, du bist hier in einem Sterne-Restaurant?
Nee, also auch ein Sternrestaurant könnte auf Kaviar verzichten, aber was ich finde, in einem Sternrestaurant soll es ja manchmal auch zugehen, oder eigentlich immer zugehen, wie im Schlaraffenland. Ja, also der Genuss steht da an oberster Stelle. Ne? Neulich hat ein Gast mich gefragt, wie viel Kalorien das Menü hat. Ja, also sorry, aber genug.
Auf jeden Fall genug.
Genug. Also da bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner, ja. Weil das habe ich noch nie ausgerechnet, wie viel Kalorien unser Menü hat. Also bei uns ist es so ganz einfach, im Sternrestaurant allgemein ist es ganz einfach in Gourmet-Gastronomie, dass der Genuss an erster Stelle steht. Und Kaviar ist ein Genussmittel für mich. Ja, und das gibt immer diesen extra Kick, zum Beispiel auf dem Rindertatar, zum Beispiel mit einer Meerrettichmus, mit dem Taschenkrebs zusammen. Ne? Überall, wo man auch den Kaviar als Würzung einsetzen kann, wo es halt nochmal so eine kleine Salznote gibt, sowas Exklusives, wo man diesen Schmelz, diese Nussigkeit auch vom Kaviar ist auch ein sehr gutes guter Begriff. Denn normalerweise servieren wir aktuell Kaviar auch zu diesem Taschenkrebs mit einem gebratenen Salat, aber machen da eine warme Nussbutter dazu. Und das geht am Gaumen hier hinten runter. Wie Öl. Also nicht wie Öl, aber wie Honig im Schlaraffenland, sagen wir es mal so. Und da ist Kaviar für mich dann auch unerlässlich, dass man sagt, da macht er Sinn, da nehme ich ihn. Das ist wirklich die Abrundung vom perfekten Geschmack.
So, jetzt bin ich Veganer, was jetzt?
Da haben wir auch Algenkaviar.
Oha.
Algenkaviar.
Algenkaviar.
Nein, ich versuche immer noch weitere Geschmacksebene reinzubringen.
Aus,
ne? Also weil,
aus Algen, ja.
Also weil für mich am Ende des Tages auch Kaviar einzig und allein, mal abgesehen vom Mundgefühl, Salz. Welches möchte ich? Also
bitte.
Das müsste der gesalzene.
Nee, das ist der reine Salz.
Ne? Der ist ein bisschen dunkler. Ja. Also da geht es im Wesentlichen ob der Salzigkeit.
Ja,
so, also das ist bei mir ein bisschen Anchovy-Salzigkeit. Es gibt so ein, bei der Herstellung von Anchovies gibt es so einen Tropf Saft, der da die werden eingesalzen und das, was dann so langsam rauszieht, wie heißt das? Colatello d'Alice?
Colatello?
Colatello? So. Womit ich sehr gerne arbeite, weil das eine ähnliche Salzigkeit, Jodigkeit mir schon mal anbietet, wenn es Qualität ist. Ne?
Stimme ich auch zu.
Wenn es aber nur fischig, tranig ist, brauchst du es nicht machen. Mhm. Aber ähnlich wie Fischsoße, auch aus dem asiatischen Raum, gibt es ja Qualitätsspann gigantisch. Genauso für mich Fleur de Sel und Meersalz sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Das Fleur de Sel hat eine zurückhaltendere Salzigkeit, hat ein bisschen was Dezentes, das akzentuiert mehr, da passiert ein bisschen mehr mit in Verbindung mit dem Produkt. Salz nicht einfach nur, sondern begleite das Produkt, was ich dann esse. Und ähnlich sehe ich halt Kaviar. Und da versuche ich halt gerade so ein bisschen ranzukommen, um da so eine Einstiegsebene zu kriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am ehesten bin ich immer noch beim Hechtkaviar im ersten Moment, weil das Mundgefühl sehr ähnlich ist und dadurch schneller die Salzigkeit für mich wahrnehmbar. Mhm. Beim Forellenkaviar lenkt mich das Mundgefühl ab.
Das Ploppige.
Das ist ein crunchy, eigenständiges crunchy, Produkt. Ne? Das ist ein komplett eigenes, das ist wie eine Haselnuss.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Produkt. Mhm. So, das hat schon mit Kaviar für mich, weil das Mundgefühl so dominant ist. Beim Keta-Kaviar, den mag ich persönlich gerne, er klebt ein bisschen an den Lippen.
Das ist ein gutes Sein.
Ja, ich weiß, aber das klebt so ein bisschen, macht ein bisschen babsig.
Ja, ja. Ja,
babsig an den Lippen. Und jetzt hier bei den unterschiedlichen Kaviar-Sorten muss ich ehrlich sein, bin ich ein Fan von dem spontan erstes Mundgefühl, erster Löffel. Am größten wirklich von dem ohne Borsäure. Also einfach nur, weil der, aber ich finde den auch am primitivsten. Ist lustigerweise.
Ist doch gut.
Also primitivsten im Sinne, die Salzigkeit ist stechend.
Ursprünglich,
die, die,
ja.
Die ist knall, also die ist salziger, die ist ärter.
Jürich.
Die brettert mehr ein bisschen im Mundwinkel als im hinten im Gaumen. Und ansonsten, ich bin ja ein Fan. Mhm. Ich bin ja ein Fan von Kaviar auf unterschiedlichen Ebenen. Nur das Einzige, was ich, und da werde ich auch heute keinen Millimeter von abrücken, eine 30-Gramm-Dose ist das Lächerlichste und das Dünnsinnigste, was man im Kaviar-Konsum machen kann. Jeder hier, ich habe euch alle beobachtet, jeder hat einen Löffel genommen und jeder hat mindestens 8 bis 10 Gramm auf den Löffel gehabt. Da ist nicht ein einziger dabei gewesen, der ein bisschen akzentuiert gewirkt. Jeder.
Aber
also lass doch die Lebensfreude zelebrieren. Wir müssen uns doch da gar nicht für schämen, weil es ist Genuss.
Ja, das stimmt. Aber für mich ist eine 30-Gramm-Dose auf dem Sonntags. Nein.
Totaler Quatsch. Mit einem
Frühstücksei finde ich total geil.
Ist totaler Quatsch.
Nein.
Ist totaler Quatsch. Können wir. Ich musste neulich bei Kitchen ein Produkt verarbeiten, was ich ungern mache. Ne? Also ich arbeite nicht mit Stopfleber mehr.
Mhm.
So, das machst
du nicht mehr.
Nee, mache ich nicht. Ich liebe das. Also ich mag das richtig gerne. Muss ich einfach sagen, als ich das gegessen habe, boah, das ist schon ganz, ganz toll und lecker. Aber ich finde, es gibt so viele Produkte heutzutage, die wir verwenden können, weil der Markt sich so aufgetan hat und wir müssen Luxus nicht mehr definieren über ein Produkt, was im Wesentlichen über eine exzessive Tierquälerei in meinen Augen produziert worden ist. Ich bin der Meinung, dass Kaviar diesen Ruf auch hat. Also können wir guten Gewissens sagen, dass das Kaviar, den Kaviar, den wir hier essen, sozusagen Nose to Tail vom Fisch ist.
Ja,
also, das ist nicht dass ein ganzer Fisch nur.
Nein, niemals.
Okay.
Das leistet sich kein.
Deshalb macht das mal klarer, weil ich glaube, dass da viele Leute am Mikrofon, wollte ich gerade sagen, am Lautsprecher sind, die sagen, ja, aber Kaviar ist Tierquälerei.
Nein, also das Einzige, was ich bei der Akupunktur störe, wirklich kritisch stehen lassen würde, ist die Frage, brauchen wir generell Aquakultur? Aber das steht da außer Frage, dass wir es brauchen.
Genau.
So, und dann sind wir beim nächsten Punkt. Ohne die Aquakultur von Stören, in der mittlerweile weltweit, ich weiß nicht, wie viele Spezies nachhaltig gezüchtet werden und dann auch wieder repopuliert werden und wieder in die Natur ausgesetzt werden, würden die natürlichen Ressourcen überhaupt nicht geschützt werden. Mhm. Die Leute würden weiterfangen und das Zeug weiterschlachten. Aber heute ist es überhaupt nicht mehr lukrativ, weil es keinen Sinn mehr macht, am Kaspischen Meer in der Wolga Störe zu fangen und nach Deutschland zu schmuggeln, weil es erstmal super gefährlich ist und zweitens, weil wir geile Alternativen vor Ort haben. Also das schützt die wilden Bestände schon mal garantiert. Es dauert halt nur unglaublich lange, weil so ein Viech in der freien Wildbahn 8 bis 12 Jahre alt wird, bis es dann erstens mal laichen kann. Also wenn du vor 10 oder 20 Jahren diese Maßnahme instand gesetzt oder in Kraft gesetzt hast, keine Störe mehr zu fangen, dann dauert das ja erstmal, bis man erkennt, das wird besser. Aber der Wildbestand wird geschützt, es werden Spezies erhalten und da bin ich bei dir, Tim, dass natürlich brauchen wir Luxus? Brauchen wir Stör? Brauchen wir Trüffel? Brauchen wir Champagner? Brauchen wir Rotwein aus dem Bordeaux für 1.000 Euro die Flasche? Aber ja.
Ja.
Brauchen wir.
Ja, bin ich dabei.
So, und deswegen ist es umso schöner, dass wir beim Kaviar diese Bandbreite haben, dass wir anfangen können, lassen wir mal den deutschen Kaviar als Würzmittel auch akzeptiert daneben stehen, aber 50 Gramm Forellenkaviar, von dem du nicht so begeistert wirst, aber der Wildlachskaviar kostet nicht viel weniger, viel mehr, da bei 5, 6, 7 Euro geht die Welt Kaviar los. Mit der genau der Einsatzvielfalt, die Christoph hier zeigt.
Christoph, würdest du den Hechtkaviar, hast du mal den Hechtkaviar probiert?
Den da hinten?
Ja.
Nee, den habe ich noch nicht probiert.
Weil das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Köche, finde ich. Ne? Ja. Also wir sind ja nicht nur dafür da, Teures auf den Teller zu packen und teuer zu verkaufen, sondern es geht ja hier auch ob der Kreativität. Hast du spontan eine Assoziation, was du damit in deinem Restaurant als Zwischengang machen könntest? Also welche Bilder tun sich dir auf beim Hechtkaviar?
Der ist sehr fein, ne? Sehr fein, sehr, sehr kleinperlig im Mund. Nussig auf jeden Fall auch. Also ich würde tatsächlich auch, wenn, dann eher kalt servieren. Kalt, nicht in einer warmen Soße.
Entschuldigung. Ja, okay, dann kann man ja auch Nüsse essen, wenn alles nussig schmeckt. Aber auch kein Kaviar.
Ja, aber wie charakterisierst du das? Schmeckt ja nicht fischig in dem Sinn, ne? Also fischig schmeckt es auf gar keinen Fall.
Nee.
Sondern eher salzig, nussig. Jetzt bin ich schon wieder bei nussig, aber es ist so. Kalte Vorspeise, irgendetwas mit roh mariniertem Fisch, vielleicht auch eine Ceviche, irgendwas, was Säure hat, ja, um dieses Salz so ein bisschen auch zu dämmen, weil der ist auch schon salzig und den musst du ja, den kannst du nicht irgendwie in eine Soße reingeben, der ist ja so feinperlig, den siehst du in der Soße gar nicht, ne? Aber irgendwie als kleine Nocke mit einer Garnelen-Ceviche irgendwie sowas in der Art.
Taschenkrebs?
Taschenkrebs könnte der auch funktionieren, gehen, tatsächlich. Ja. Mhm. Könnte auch funktionieren, ne? Aber auf jeden Fall irgendwas, was kalte Speisen sind. Dagegen irgendwie ein Kaviar, der eher grobperliger ist, ja, Lachs oder Forelle, den kannst du auch in eine warme Soße machen. Mhm. Ja, weil der halt auch erkennbar ist und der verliert in der warmen Soße auch durch seine etwas härtere Schale nicht den Biss. Also, dass der dann quasi in der Soße kaputt geht. Und dann hast du zum Beispiel auch beim schwarzen Kaviar hättest du das Problem, wenn er zu weich ist und du gibst ihn in eine Soße an, geht die Schale kaputt und du hast die Farbe vom Kaviar quasi in der Soße mit drin, aber nicht mehr das Korn erkennbar. Ne? Das wäre schade. Also dann ist er umsonst eingesetzt.
Machen wir ein Kaviar-Gericht für Anfänger inklusive der Proportion.
Ah, das ist schön.
Dankeschön.
Das ist gut, finde ich gut.
Kaviar-Gericht für Anfänger.
Inklusive der Proportion,
bitte. Finde ich immer Rindertatar. Rindertatar und Kaviar, ne? Also im Fährsheim gibt es seit Urgedenken eine Schlemmerschnitte. Ja, die heißt tatsächlich so.
Ich weiß, ich kenne die.
Und das ist in jetzt sind wir wieder bei fast Butter, bei Nussbutter, gebratenes Toast mit einem feinen Tatar oben drauf und dann Kaviar. That's it. Aber da muss die Proportion auch immer stimmen. Also sagen wir mal, da müssen auch die Temperaturen als erstes stimmen. Der Toast unten in dieser Nussbutter voll gesogen und knusprig gebraten, der muss warm sein. Dann das zimmerwarme Tartar und obendrauf der kühle Kaviar. Ne, macht's auch, die Temperatur macht es da auch aus. Ne? Und das ist also wirklich, da kann man dann nicht aufhören zu essen. Und ich würde sagen, auf 100 Gramm Rindertatar müsstest du schon 20 Gramm Kaviar mindestens
haben. Welchen würdest du da empfehlen?
Aus Hetra.
Aus Hetra.
Dann haben wir auch da.
Den hier. Darf ich das genau sagen?
Das ist ja auch schwarzer, ne?
Das ist auch schwarzer, genau.
Und die Einsteiger-Variante?
Die Einsteiger-Variante ist mit 10 Gramm.
Nee, also das die ist, Qualität.
Das ist 10 Gramm.
Ja, das finde ich gut. Ja, nein, so. Ich versuche, also mir ist mal aufgefallen,
dass. Aber Rindertatar und Kaviar passt sehr gut.
Nein, aber welchen anderen Kaviar würdest du nehmen, wenn wir uns nicht gleich in dem Segment bewegen?
Nicht den hier.
Weißt du, warum ich das frage?
Ja.
Weil
sag mal.
Ich habe ja mal bei euch zum Beispiel in eurem Restaurant mal eine Flasche Wein bestellt, ein Cheval Blanc. So, ohne jegliche Vorbildung, ohne jegliche Vorahnung. Also relativ viel Geld gekostet. War jetzt für mich nicht viel besser als ein Weißwein. Also da bin ich jetzt nicht aus dem Schlüpper gesprungen irgendwie. So, und ich wollte einmal dieses legendäre Weingut probieren. Weißt du, was mir fehlte? Der Quervergleich. Mir fehlte das Pendant-Angebot dazu. Mhm. So, das heißt, ich habe in dem Moment nicht die Wertigkeit erkennen können, weil einfach ein Produkt für sich alleine mir noch keine richtige Geschichte erzählt. Qualität kann ich doch erst dann entscheiden, wenn ich eine Reise der Vergleichbarkeit mache. Soll heißen, wenn ich einmal so ein finde ich schon.
Naja, also, oder du kennst dich oder mit dem Produkt aus. Also das wäre, da würde ich dir zustimmen, wenn man mir jetzt Wein gibt oder Becher schenkt, dann muss ich. Da brauche ich zwei, um zu gucken, welcher besser ist.
Ich konnte noch jeden verarschen. Mhm. Und das meine ich so. Wenn ich Spaß an Sachen habe, dann rede ich manchmal Blödsinn. Mhm. Und dann mache ich manchmal ein Produkt sehr viel wertiger, als es eigentlich ist. Mhm. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Erzähle den Leuten irgendwas und mach das wertig. Ich räume dann auch damit immer auf, ne? Weil ich sage, Mensch, ihr müsst, hört mehr auf euren eigenen Geschmack. Hört nicht auf den Blödsinn, den ich euch erzähle. Mhm. Wie viele Händler von Produkten kennen wir, die zu uns reinkommen, lieber Christoph, und sagen, das Beste. Wo ich sage, ich habe immer Schwierigkeiten mit das Beste zu definieren. Gut kann ich beurteilen, aber das Beste habe ich Olivenöl. Wie viele beste Olivenöle hast du auf jeder Party? Jeder hat irgendwie 3 Bäume irgendwo stehen, auf jedem Urlaub, und es ist immer das Einzige. Alles, was ich habe, ist scheiße, und alles, was die haben, ist immer das Beste. Und so versuche ich gerade diese Begeisterung für Kaviar auch die Wertigkeit zu machen, dass das für die eben nicht nur, Achtung, Sebastians erste Worte waren fischig. Das waren die. Und das macht, wenn du nicht rangeführt wirst, eben über diese Körn, das ist schwierig gerade hier in diesem Podcast, weil wir viel über Visualitäten, über das Korn sieht aus. Mhm. Deshalb frage ich so, wenn du das mal testen willst, dann gönn dir ruhig mal die 30 Gramm Dose. Auf jeden Fall, ja. Und gönn dir parallel aber auch einen anderen Kaviar, damit du siehst, warum der 30 Gramm Kaviar schon noch ein bisschen intelligenter ist,
also weil er eine andere Aromatik mit sich bringt. Würde ich sagen, starte mal mit dem Hechtkaviar.
Schon, ne?
Starte mal mit dem Hechtkaviar, ja, und arbeite dich dann mal vor bis zum Imperialkaviar, weil dann siehst du halt diese, auch beim Kaviar, die, die Unterschiede. Nicht die Qualitätsunterschiede, ja, weil jeder so von seiner Qualität, jeder hat seine eigene Qualität.
Ich wollte gerade sagen, was heißt denn Qualität?
Aber diese, diesen Unterschied vom Geschmack, von einer Perlung, von einer Größe, ja, wozu man ihn ganz gut auch essen kann, dann ja.
Und ich finde jetzt, wenn du halt den Seerogen da oder Seehasenrogen aus dem Discounter-Regal da, das ist ja nicht fair. Das ist ja kein Vergleich.
Nein, natürlich nicht.
Das ist aber das Vergleich. Ist ein schöner Vergleich. Weil das dann ist ein
schöner Vergleich.
Ich habe eine Option. Ich trinke ganz gerne mal ein Gläschen, also als ich getrunken habe, ich gerne mal ein Gläschen Rosé, 5 Euro, irgendwie easy und entspannt. Aber durch Tim Raue mag ich eben auch großartige Burgunderweine, irgendwie, wo das Glas vielleicht auch mal 60 Euro gekostet hat. Allerdings ohne den Lehrer an meiner Seite, ohne den Quervergleich, hätte ich nicht unbedingt eine Wertigkeit nennen können. Ich brauchte ein bisschen Wissen, ob der Produktion.
Das ist auch wichtig.
Dass du sagst, eben ohne die Säure, nur gesalzen, das ist ein größerer Aufwand. Die Art und Weise, wie er das macht, das Geheimnis, der Wildfang, all das zahlt ja schlussendlich auch in eine Qualität ein und macht dann auch vielleicht den Verbraucher, bringt ihn weg von dem Luxus-Segment und bringt ihn hin zu einem handwerklichen Top-Produkt.
Na klar, wobei der Preis ja sowieso ein schlechter Maßstab ist, ne?
Oft, ganz oft.
Für gut und schlecht ist der Preis der schlechte Maßstab. Also bei Kaviar garantiert. Wenn du jetzt die Vielfalt da in unserem Störkaviar-Bereich siehst und du sprichst von 1.000 Euro das Kilo bis 5.000 Euro das Kilo, ist es auf jeden Fall falsch zu sagen, der teuerste ist der beste. Können wir gleich mal probieren. Ich gebe dir gleich
mal. Ist ganz oft nicht so.
Ist ganz oft nicht so. Und das, da geht's ja schon los. Und gerade in der Gastronomie, wir haben das jetzt auf Rolling Pin gesehen, wo wir Verkostung gemacht haben mit den Leuten. Mhm. Und darf man sagen?
Alles. Ja, klar.
Und da war ich schon. Aber da sind auch viele neue des Fachs, ja, die sich an diese Produkte rantesten. Und die sagen als erstes zum Beispiel zu dem Pure. Ach, ich habe immer gedacht, der ist so billig, der kann nicht gut sein, weißt du? Die lassen sich gleich von dem Preisgefüge irgendwie so führen und sagen, der Imperial kostet am meisten und so weiter und so fort, der muss am besten sein, außerdem muss das Zeug immer grün oder gelb sein, damit es gut ist. Man muss auch mal gucken, wo setze ich es ein, was wir gerade besprochen haben, ne? Und welches Budget habe ich? Gehört ja auch dazu. Wir klagen auf hohem Niveau, klar. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich für ein Kilo Kaviar im Einkauf in der Gastronomie 1,2 bezahle oder 600 Euro bezahle. Das macht schon eine andere Möglichkeit.
Absolut.
Finde ich. Und
oder so wie wir im nächsten Jahr gesponsert werden.
Natürlich.
Bei 400 Tonnen
natürlich.
Kaviar, die er da rausbrennt.
Kann man
hoffnungsvoll Nachwuchsgott haben gerade einen Sponsordeal uns eingeheimt.
Ach, echt?
Ja. Weil wir aufstrebende Junggastronomen sind.
Ja.
Markus.
Du auch. Ja.
Weil wir gerade so ein bisschen von der Speerspitze gesprochen haben. Wir haben noch eine Grußnachricht an Markus und natürlich an alle weiteren hier in diesem Raum. Wer kein Kopfhörer aufhat, möge ihn jetzt bitte kurz aufziehen. Sonst
ich hab gar
kann
keinen da.
Er natürlich. Guck mal da, links mal. Neben dir, zu deiner Linken. Sage ich jetzt in die Regie, Lukas, Ton ab.
Also der Markus ist nicht nur ein begnadeter Kaviar-Kenner und Liebhaber, so wie ihn jeder kennt, sondern ebenso ein großartiger Mensch. Er hat wirklich viele positive Eigenschaften. Er ist großzügig, ehrlich, witzig, aber auch ein feiner Mensch, mit dem man über alles reden kann, über Gott und die Welt. Für mich ist er wirklich ein absolutes Hamburger Original, der jetzt von mir diese kleine Lobeshymne verdient hat. Und ich wünsche euch weiter viel Spaß im Podcast mit Tim und Sebastian und dem lieben Markus Rütsch.
Ich habe Kevin gebeten, was über den Kaviar zu sagen von Markus. Er hat gesagt, nö, der spricht ja für sich. Aber ihm war es ganz wichtig zu platzieren, dass Markus einfach auch ein sehr, sehr feiner Kerl ist und dass das auch mit dazu gehört, nicht nur das Produkt, sondern der oder diejenige, der es oder die verkauft.
Also ich bin über, sehr dankbar erstmal, lieber Kevin.
Kevin Felix, danke,
genau. Ja, das weiß ich, dass er das gesagt hat. Das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, was das Verhältnis von mir zu meinen Kunden angeht, dass ich total ungerne über unser Produkt rede, weil in unserer Branche so...
Das kann ich an der Stelle nicht bestätigen.
Absolut. Fällt mir auch gerade ein bisschen schwer.
Es fällt mir schwer, mein Aki-Produkt anzupreisen. Wir sind wieder bei meinem Besten. Ich würde nie sagen, ich habe den besten Kaviar.
Auch da widerspreche
voll
und umfänglich.
Ich würde nie sagen, ich habe den besten Kaviar. Ich liebe mein Kaviar und ich würde sagen, von vielen, also ich habe das Beste. Aber ich würde niemals sagen, dass meine Mitbewerber auch was sehr Gutes haben oder auch genauso was Gutes haben. Nein, manchmal das sagst du jedenfalls.
Nicht. Aber du sagst schon, ihr seid die Besten. Und auch zu Recht.
Naja, wir sind nicht die Besten. Also ich würde sagen, wir sind die kompetentesten, finde ich, weil wir einfach selbst meine Mitarbeiter, die das Zeug jeden Tag abfüllen und wissen, was du willst und was du willst, die sind 25 Jahre bei mir. Die kennen Kaviar mittlerweile besser als ich, weil die das Zeug jeden Tag abfüllen. Und wenn die wissen, Rüffer kriegt das, die wissen genau, wenn er böse wird. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist für mich Kaviar-Kompetenz. Und
ist sowas schon mal passiert, dass Christoph böse wird?
Doch.
Ja, ja.
Deren Ruf in Hamburg.
Dann nur, wenn
Da war ich im Tegernsee. Da habe ich ordentlich einen Anruf gekriegt. Da wollte ich schon wieder nach Hause fahren.
Nein. Meistens ist ja nur dann, ich müsste mal Markus sprechen. Mhm. Weshalb auch immer. Ich brauche die und die Dose, ich brauche die und die Qualität. Kann man das vielleicht mal in der kleineren oder größeren Dose abfüllen oder so? Ne? Ja, alles klar. Ich sage Herrn Rüsch Bescheid. Der telefoniert gerade, er ruft zurück.
Ach, die Nummer.
Kommt nicht.
Ja, die kenne ich.
So, wollen wir ja das Gespräch jetzt mal eben...
Also Markus auch mal persönlich packen zu kriegen, ist echt schwierig.
Ich möchte an der Stelle keine Lanze für Markus brechen, denn ich führe zu jeder Folge ein Vorgespräch mit unserem Gast. Mit Markus habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Termine ausgemacht zum Vorgespräch. Anfangs sagte ich, rufe ihn an, nie rangegangen. Irgendwann sagte er der Redaktion, er ruft mich an, er rief nie an. Also ja, das stimmt. Es ist nicht wirklich.
Groß, Kamerad.
Es liegt ja nicht daran, dass du nicht zurückrufen willst, nur du hast einfach immer zu viel um die Ohren.
Vielleicht ist das ein bisschen so. Du hast zu viel zufriedene
Kunden, die du dann sagst, ich muss den noch anrufen, ich muss am Tegernsee anrufen, ich muss dort noch anrufen. Ah, und jetzt
Eine meiner größten Schwächen, dass ich mir zu viel so auf die eigene Fahne geschrieben habe und dass du selber denkst, das alles wuppen zu können und dann irgendwann erkennst, dass du da Scheiße gebaut hast. Und dann dauert das halt eine gewisse Zeit, bis deine Kunden dir glauben, dass mein Florian in der Firma das genauso gut erledigen kann wie ich. Weil die Leute, die dafür zuständig sind, dass der Rüffer-Kaviar in die Dose kommt, das bin ja nicht ich am Tegernsee auf dem Berg, sondern das ist mein Bruno oder mein Paolo oder mein Florian, die wissen, was du für ein Kaviar willst. Und manchmal, das ist jetzt überhaupt nicht an irgendein gezielt gerichtet, sondern manchmal denke ich auch, ist dieses, bei euch jetzt in der Tat überhaupt nicht cheforientiert, ich will mit dem Chef sprechen, auch despektierlich dem Team gegenüber. Die reißen sich alle den Arsch für uns auf, nach Strich und Faden. Und wenn die dann sagen, Herr Rüsch ist unterwegs oder ist im Termin, kann ich Ihnen helfen? Nee, ich muss mit dem Chef sprechen, das ist doch Bullshit. Also wenn das alle sagen, wenn alle nur bestellen bei dir, wenn Mails an den Tisch kommt, ist ein bisschen despektierlich, das zu sagen, bei unserem unterschiedlichen Bekanntheitsgrad, wirst du nichts verkaufen. Die müssen akzeptieren, dass du Leute hast, die das genauso gut machen wie du. Und das passiert bei uns einfach noch zu wenig.
Du hast gerade von mir gesprochen.
Nein.
Ich muss hier Markus sprechen. Ja, Moment, kann ich ihn auch? Nein, ich muss hier Markus sprechen.
Da habe ich das.
Kann ich zurückrufen? Nein. Ja, ich weiß, es wird schwierig, dass er zurückruft, aber ich bleibe am Ball.
Chef,
aber
es ist besser geworden.
Es ist besser geworden.
Chef will ich eigentlich immer nur sprechen, wenn ich es billiger haben will. Also da kannst du in Zukunft davon ausgehen. Also wenn ich Chef sprechen will, dann will ich was.
Dann gehe ich erst recht nicht.
Ja, dann will ich was günstiger haben.
Nein, aber das ist ein Problem.
Aber ich würde das ganz gerne von Kevin jetzt einmal aufnehmen.
Also ganz kurz nur für all diejenigen, die es nicht wissen sollten. Das war Kevin Fehling eben, der gesprochen hat, Koch aus dem und Inhaber vom The Table. Und er hat höchstwahrscheinlich erfasst.
Kevin Weg, der Koch aus dem Table.
Das der Koch,
gut, so lassen wir.
Der Koch aus dem Table.
Ich bin der Koch aus dem Table.
Der Koch aus dem Table. Ja, oder?
Aber ja, Inhaber und Küchenchef eines 3-Sterne-Restaurants.
Nee, ich würde sagen, dass der Koch aus dem Table.
So zur Erklärung, so. Aber.
Und ja, der kocht auch
in der Unterstützung von der Stadt will.
Nee, aber was du gerade sagtest, weil wir haben uns sehr lange und sehr intensiv erstmal über die Wertigkeit von Kaviar unterhalten. Ich würde nachher einmal summa summarum nachher noch eine Zusammenfassung einmal haben wollen. Aber zunächst einmal, dritte Generation.
Ja.
1920, wer hat da Kaviar gekauft? Oder wann habt ihr angefangen?
Ja, 1925, ja, so, genau.
Habt ihr in euren Geschichtsbüchern noch alte, war das Hotel 4 Jahreszeiten, erster Kunde, wer oder waren es die Leute? Oder gab es ein Bordell am Steinbahn, wo die
nicht
sowas
am, in der nicht Richtung... am Steinbahn, aber Bordelle waren viele Kunden.
Ach schon, ne?
Uronkel.
Ja, ist das wirklich so?
Ja, doch.
Ach, guck mal, wie lustig.
Die Reeperbahn, mein Vater hat auf der Reeperbahn noch ausgeliefert.
Dabei, also ja, Shampoos bleibt ist, so schon ein bisschen ja, dicker. So
doch, natürlich, da waren ja das, ich gehe selten in Bordell, insofern weiß ich nicht, wie es heute ist. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber mein Vater berichtet, dass das damals durchaus Lokale war, wo man sich im guten Kreis getroffen hat und Kaffee gegessen hat. Und die Reeperbahn ist ja von unserer Lokalität nicht besonders weit entfernt, also ist er da mal hingeguckt. Und wir hatten damals auch viele Privatkunden in Hamburg, die gekauft hatten. Wir die,
aber wie
die
ist denn dein Großvater auf die Idee gekommen, Fischeier zu verkaufen?
Der hatte die Vertretung von Lackrohrsuppen. Und
die gab es damals schon?
Ja, die gab es damals schon.
In Hamburg?
Ja, ja, der hat das damals gemacht und der hat damit die Kreuzfahrtschiffe beliefert. Und damals waren ja die logistischen Voraussetzungen ganz andere als heute. Ja, wir fliegen heute hinter den Schiffen her bis ans Ende der Welt.
Ja.
Und damals wurde zweimal versorgt im Jahr. Immer wenn die Weltreise zu Ende war und sie in Hamburg gekommen sind, dann haben sie...
Lecker Konserve.
Ja, eine Tonne Kaviar war das immer so. Eine Tonne Kaviar und viele Konserven. Mockturtle. Geeiste Schildkröten. Suppe mit Kaviar, sehr geil übrigens. Wurde dann auch verboten.
Und da war dein Vater, Großvater? Nee,
Großvater, Großonkel.
Und der hat dann gesagt, irgendwie so, boah, dann mach ich halt.
Ja, der hat das dann so entwickelt, immer weiter. Und dann ist er krank geworden und hatte keinen Nachkommen. Und mein Vater war Landwirtssohn in Eutin. Zweiter in der Erbfolge und der dann hat mein Onkel ihn angerufen oder mein Großonkel ihn angerufen und hat gesagt, Gustav, willst du das machen? Er hat gesagt, du, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm mal her und dann hat sie da hinsetzt.
Und der hat gehandelt oder hat der auch schon produziert?
Niemals, wir haben nie produziert,
am Anfang, heute nicht. Am Anfang hat es mich immer gewundert, wenn es hieß, so wir produzieren selber in der Kaviarproduktion. Nee. Ich sage, am Ende des Tages produziert der Fisch die
Eier. Ich würde nie sagen, dass wir produzieren. Wir sind immer nur Veredler. Wir gucken, dass aus den vielen Dosen, die wir da kriegen, für jeden Kunden das Richtige reinkommt. Das ist unser Handwerk.
Kriegt ihr rohe Fischrogen?
Nee, wir kriegen den gesalzenen Fischrogen. Wir kriegen nur den Forellenrogen. Den kriegen wir roh. Der wird morgens in der Lüneburger Heide geerntet, dann fährt er ihn nach Hamburg, dann salzen wir ihn da und verpacken ihn. Alles andere kriegen wir in den Originaldosen, die kennst du, die großen 1,8 Dinger.
Ja.
Das
ist mein Frühstück.
Ja, sagst du. Und dann kommen wir ins Spiel und suchen aus diesen ganzen vielen verschiedenen Dosen das für unsere Spezialkunden raus, die das wollen, was sie dann haben wollen. Und das ist gar nicht so leicht. Und das war früher noch irgendwie viel diffiziler, als das heute ist. Also damals hatten wir Sivuga aus Hetra Beluga und die Vielfalt zwischen den verschiedenen Sorten war unglaublich groß.
Erklär das mal bitte.
Im Kaspischen Meer gab es drei Hauptfische. Den Sivuga-Stör, den aus Hetra-Stör und den Beluga-Stör. Und aus diesen drei Störarten wurden die bekannten Sorten.
Beluga kennt man aber.
Beluga kennt man.
Haben wir das so gelernt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben gelernt, das sind unterschiedliche Salzungsgrade.
Ne? Nee, unterschiedliche Störe, weil die auch die unterschiedlichen Größen Fischeier haben.
Genau. Und der Sivruger hat traditionell immer ein Korn gehabt, das so aussieht wie dieses Beri-Ähnel, also dieses von dem sogenannten sibirischen Stör aus Frankreich oder aus Deutschland. Dann gibt es den Beluga-Stör, der immer relativ großkörnig ist, grau. Aber bei weitem nicht der Beste. Wenn wir wollen, können wir gleich probieren. Aber es interessiert ja die Herrschaften jetzt gerade auf der anderen Seite vom Mikrofon nicht. Und dann gab es in der Mitte den aus Hetra. Und der hat wie heute die größte Vielfalt von dunkelschwarz bis goldgelb. Sogenannter Scharkaviar, all dieser ganze Mist. Und damals ist das ja, mein Vater, mein alter Herr, war am Kaspischen Meer sehr eng verbunden mit der russischen Seite.
Und er hat auch ein bisschen Dreck am Stecken.
Null.
Null.
Auf, nein.
Wann hat dein Vater das Business gemacht? Und wann hat er angefangen?
Haben wir eine Bude auf Mallorca? Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Wann hat dein Vater das Business gemacht?
59 übernommen.
Du hast so 59 keine Geschäftsbeziehung ans Kaspische Meer gehabt und hattest keinen Dreck am Stecken.
Nein.
Der alte, ehrenwerter Kaufmann.
Der alte war 1900.
In dem Business Kaviar.
Mein Vater ist 1963.
Ich wäre so stolz auf meinen Vater, wenn der das gemacht
hätte. Hat er nicht.
Wirklich?
Nee, glaube ich nicht. Nee, dafür sind wir. Vater war so hanseatischer Kaufmann, so wie ich das nach wie vor, glaube ich, auch immer noch bin. Und zwar so Brandbuilding und so. Das ist jetzt erst durch meine Frau seit einiger Zeit in die Firma geraten. Für mich war immer wichtiger, gutes Zeug in runde Dosen zu packen. Und die Kunden zufrieden zu machen. Und damit haben wir uns ja auch ganz gut entwickelt zu einem der größten Kaviarfritzen auf der Welt, die sich auch heute noch in dem Geschäft tummeln. Und die
drei offiziell, einen inoffiziell.
Nee, wir sind schon noch relativ groß. Und wir haben natürlich dann irgendwie 2000 haben wir die richtige Entscheidung getroffen und haben uns sehr stark auf das bunte Zeug konzentriert. Und dann haben wir ja durch diesen Wechsel zum Zuchtkaviar 2000, 2005 sind da so viele neue Mitbewerber in den Markt gekommen, insbesondere mit chinesischem Kaviar. Das ist zwar eine schöne Qualität, ist überhaupt keine Frage, aber auch ein sehr einfaches Produkt, weil die Chinesen bauen aus irgendwelchen Gründen einen sehr zuverlässigen, keine Frage, sehr, sehr guten Kaviar. Aber du brauchst für die Verarbeitung einfach wenig Know-how, weil von denen irgendwie aus welchen Gründen...
Ungestützt könntest du chinesischen Kaviar vom Aldonar Kaviar unterscheiden?
Kann man testen mal.
Absolut.
Wirklich?
Ja.
Gib mir mal bitte...
Sagen wir Farbe?
Queen, die Golden Queen, den schwarzen und den daneben.
Ich finde immer so krass, wenn ihr das so souverän sagt. Ich habe manchmal die Schwierigkeiten, Lammfleisch von Hühnchenfleisch zu unterscheiden.
Bei naja, also jetzt tiefstapelst du ja mal.
Das wollte ich gerade sagen, Lammfleisch vom Hühnchenfleisch. Also,
oh, Rüfer.
Das schaffst du locker.
Wo ist jetzt der chinesische Kaviar?
Das sage ich euch erst danach. Das sind zwei verschiedene Qualitäten. Ja. Einer kommt aus Deutschland, einer aus China.
Ja. Das ist ja toll. Guck mal.
Jetzt bin ich mal gespannt.
So, dann sag mir doch erstmal hier, darf ich einmal bitte?
Natürlich.
Worauf muss ich jetzt grundsätzlich in der Qualität achten? Dann kann ich dir das auch sagen.
Festigkeit des Korns. Mhm.
Okay, bei den Dosen sehe ich es schon an der Farbe.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Darf ich den einen mal?
Leicht ist es nicht.
Nee, leicht ist es nicht.
Warum findest du den einen besser?
Ich fand den zweiten von der Konsistenz.
Festeres Korn?
Ja, und ich fand ihn noch einen Hauch salziger. Also ich hatte noch mehr Mouthwater zwischen meinen Kiemen.
Also wahnsinnig langweilig, liebe Herrschaften. Also wir probieren hier gerade löffelweise.
Da müssen uns Zuhörenden durch, weil ich finde, die kriegen hier heute frei Haus eine absolute Kaviar-Schule.
Also das Interessante daran war einfach nur, dass wir hier zwei Imperial-Kaviar-Sorten gegeneinander getestet haben. Und ich habe zu Hause nicht das hellste, nicht das großkörnigste rausgesucht, sondern zwei durchschnittliche Qualitäten. Einer aus China, einer aus Deutschland.
Mhm.
Und das ist für mich so eine Herzensangelegenheit, weil ich bin auch großer Vertreter und wir verkaufen auch viel von dem chinesischen Kaviar. Aber ich denke manchmal, ich würde den Deutschen einfach mehr in den Mittelpunkt stellen, weil wir halt nicht einfach um die Welt gondeln müssen, um das Zeug hierher zu holen, ne, auf der einen Seite. Das ist natürlich irgendwie ein Argument, was für den Chinesischen spricht, ist einfach die größere Zuverlässigkeit, was die verfügbaren Mengen an heller und körniger Ware angeht. Das ist das Ding für chinesischen Kaviar.
Jetzt ist die Frage, welcher hat dir besser gefallen?
Ja. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich daneben liege. Für mich, mir gefällt der dunklere besser.
War das der erste oder der zweite?
Also ich finde, dass der andere aromatisiert wirkt. Er wirkt mehr wie eine Zubereitung, während das andere natürlicher, weniger. Ich brauche ein bisschen authentischer, bis er atmet.
Mhm. Ja.
So, und er ballert mir nicht alles weg. Also da habe ich Lust.
Der zweite hat gut geballert.
Ja, er schmeckt aromatisiert. Er schmeckt, als ob er was Säuerliches drin hat. Er schmeckt wie so ein bisschen...
Fermentiert.
Also, er schmeckt nicht... Also, wenn ich den so weggelöbbelt, hätte ich das nicht unmittelbar. Und ich musste zweimal gegenprobieren. Was ist es? Der erste ballert direkt rein. Der zweite ist schöner für mich. Ich mag den dunklen lieber.
Das ist der Deutsche.
Das Dunkle ist die Chinese.
Nee, der Deutsche.
Oh, da habe ich Glück.
Das ist der Deutsche.
Und ich fand den Chinesen besser?
Ja. Ist aber nicht schlimm.
Nee,
ist nicht also schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist
na, auch schon.
Ich, ja,
das ist schon richtig dumm, ey.
Nein.
Da lädst du einen Gast hier ein und dann findest du die Chinesenware besser.
Nein, das ich ist muss schon auch richtig mal Sebastian gerade beiseite springen. Nee, ich finde tatsächlich auch immer von der Farbe hier, doch muss ich nicht. Guck mal hier, der ist doch wirklich, das ist der kommt diesem Iranischen sehr nah. Früher.
Ich habe, weißt du, was mich stört? Der
hat
einen krassen Gelbton, der leuchtet ein bisschen.
Ja, der leuchtet ein bisschen.
Ja, aber im Licht, ne?
Ja, so. Aber das ist ja, wo du
das kommst. Das ist eine Kreuzung aus Akipensa schränki und Huso dauricus. Das ist eine der häufigsten.
Ja. Das sieht man ja.
Das haben die Leute gerade mitgeschrieben.
Nein, aber das wird gerade, das ist so der meistverkaufte Kaviar, der in China produziert wird. Das sind zwei authentische chinesische Störer aus dem Amurfluss, die in chinesischen Produktionen gezüchtet und gekreuzt werden. Und
preislichen Unterschied?
Hoch.
Sag mal?
Hoch, 1200 für die Gastronomie.
Das ist der Unterschied zwischen den Dosen.
Nee, hier, die sind gleich.
Achso, gut, das wollte ich sagen. Okay. Nee, nee, ja, da muss man, also ich glaube sogar fast wirklich, da muss man sich, kann man sich entscheiden, wenn ich sag mal, ein ungebildetes Publikum, und das meine ich jetzt gar nicht arrogant, nein, überhaupt nicht. Nein. Ich finde, du brauchst Einstiegsdrogen, kann man den Chinesen guten Gewissens nehmen.
Ja.
Ich glaube, für die Subtilität und der Aromenkreation eines Rüfers oder meinetwegen auch eines Fehlings, ist überschüssiges oder zu dominantes Aroma eher nachträglich.
Eher fehlend, ja.
Ich glaube, das, was du sagtest, ja auch in deinem Tartar, du wirst das sicherlich auch mit Salz würzen können, aber eben diese Begleitung derer Aromen, die Süßlichkeit, das Eisige, das Jodige, das gibt irgendwann eine sehr schöne Kombination. Dann kommt bei dir sehr gerne nochmal eine Nuss irgendwo da reingehüpft.
Nein, aber der ist eher, also wenn du einen Taschenkrebs hast, der ist mit Taschenkrebs ist total mild. Und hier, der Kaviar, da würdest du sagen, der ist voll auf die Fresse.
Ja.
Ne? Der genau. ist so richtig bam. Genau. Ja. So, und der würde den Taschenkrebs eigentlich übertünchen.
Genau.
Schmeckst du nur Kaviar und nichts mehr Taschenkrebs.
So wie ich sagen würde, ja? Zerwichsen.
Genau, so Rose wäre der perfekt.
Ja.
So was? In einer Soße. Kaviar-Soße zum Steinbrot oder sonst was. Das wäre der perfekt.
Ja, ich bin nicht dumm.
Ja. So.
Wer sagt denn das?
Der Helle aus China wäre zum Taschenkrebs gut, aber in der Kaviar-Soße wäre der Perl für die Säue.
Findest du?
Ja.
Da bin ich anderer Meinung.
Also vom Korn ist ja schön, weil er auch fest ist und nicht so schlotzig, aber der wäre halt in der Soße, würdest du ihn kaum rausschmecken.
Den Chinesen?
Ja.
Christoph, merkt ihr ein Konsumverhalten, ein verändertes Konsumverhalten seit Corona oder jetzt mit Energiekrise oder mit anderen Elementen? Spürt ihr irgendwas?
Also seit Corona, nach Corona, die Leute wollten alle wieder Gastronomie genießen, noch nicht so weit ins Ausland fahren, sondern lieber erstmal in Deutschland ein bisschen bleiben, ne? Mhm. Und dass die Küchen alle wieder auf hatten und dann ging es, gib ihm. Mhm. Ja, das war ja wirklich so, gib ihm. Und die haben richtig Geld ausgegeben. Ja, weil sie 6 oder 7 Monate zu Hause selbst kochen mussten und die stellen sich das immer so einfach vor. Und dann kochst du 7 Monate zu Hause und denkst, verdammte Axt, ich wünsche mir so sehr, dass ich mal wieder in ein Restaurant gehen könnte.
Ich habe das viel gehört, ich habe das selber nicht erfahren.
Doch, also von Umsatzzahlen auf jeden Fall. Okay. Also bei uns, von Umsatzzahlen auf jeden Fall.
Hast du.
So, und jetzt haben wir Inflation. man guckt schon mal wieder mehr aufs Geld, ne? Alles ist teurer geworden, Inflation, ne? Also das Geld, was man früher für einen Restaurantbesuch ausgegeben hat, hat man vielleicht jetzt eher auch mal für die letzte Heizabrechnung oder sonst irgendwas ausgegeben oder für Lebensmittel im Supermarkt, ne?
Darf ich so fragen, bei eurer Kundschaft auch?
Bei unserer Kundschaft, ja, tatsächlich, wir haben zwar auch eine Kundschaft, der das fast egal sein könnte, jetzt kommen aber die halt, wir sind ja ein Traditionshaus und haben auch viele Hamburger Familien und dann, also jetzt nichts gegen die Hamburger Familien, wenn ihr so viele zuhört, habt, um Gottes Willen.
6,4 Millionen.
Auch, ja, danke, dass du es nochmal sagst, aber Gott sei Dank, hoffentlich sind so alles Hamburger. Aber die sagen dann auch, ich hatte mal auch eine Menüabsprache mit einer Dame, Stammgast, ja, steinreich, aber die sagt, Herr Rüffer, Geld haben kommt von Geld halten.
Ja, ja, genau.
Also die gucken auch aufs Geld. Das ist jetzt nicht so, dass... Ne?
Das sagen Leute zu dir.
Ja, 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 ja. Und da geht es jetzt...
Von hier kommen.
Da ist es jetzt nicht so, dass man sagt hier, ich hau raus. Also das auch nicht. Ne? Aber für Qualität ist man nach wie vor bereit, Geld auszugeben.
Deshalb die Frage, wie wichtig ist für dich der deutsche Markt und wie wichtig ist für dich der internationale?
Halbe, halbe.
Wirklich?
Ja, halbe, halbe. Aber Deutschland ist schon wichtig. Und der leidet gerade, wenn er leidet, leidet er tatsächlich im Bereich des Störkavias. Da haben wir Zurückhaltung, weil das vom Handel zum Beispiel so ein Marktsegment ist, wo die sagen, wenn die Leute Kohle sparen, dann da. Wo wir aber keine Zurückhaltung spüren, ist bei Forelle und Lachs zum Beispiel, weil das so der kleine tägliche Luxus ist, den man sich nochmal antut. Weißt du, für 5, 6, 7, 8, 9 Euro oder so, das machst du nochmal auf jeden Fall, keine Frage.
Ja, ich finde das eine absolute Belohnung für eure Arbeit, weil das zeigt eben weg von diesem Seehasenrogen schwarz gefärbten Salzlump. Das Zeug ist spannend.
Das Zeug ist mega spannend und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass ich als Kaviar-Fritzen, als Traditions-Kaviar-Unternehmen auch einen großen Fokus auf das bunte Zeug lege. Ich finde das gut. Also ich finde
es geil, wie du sagst, das bunte Zeug.
Ja, das bunte Zeug. Das bunte Zeug. So,
Kaviar
komplett. Ja, genau. Und weil das bringt mega Spaß. Und das ist echt so ein Everyday-Kaviar und über den kommst du echt er in den Kontakt mit dem Störkabel, wenn wir jetzt nicht über Gastronomie sprechen, sondern über normalen Konsumenten, der sich das auch mal antut. Und insofern
man muss sich auch mit der Zukunft beschäftigen. Und ich meine, wir viele jammern und wir Gastronomen jammern gerade auch zu Recht, zumindest in Bereichen, dass einfach wir wieder vor neuen Herausforderungen stehen, ne? und auch die Klientel. Und deshalb, mich interessiert das schon wahnsinnig. Cuvades Sterne-Gastronomie im Jahreszeiten, was sich immer durch eine Moderne ausgezeichnet hat, durch einen hohen Grad der Feinfühligkeit, was eben Entwicklung auf der Straße. Ihr wart immer schon früh in der Veränderung, in der Weiterentwicklung, in der Modernisierung mit eurer offenen Küche unten. Weißt du, so die Bereiche, die Art und Weise des Darbietens eurer Küche. Deshalb würde mich das halt eben sehr interessieren, ob das grundsätzlich eher so eine Abwendung von dem Luxusprodukt ist, weil die anderen Produkte so gut geworden sind. Oder was ist, also weil aus Berlin weiß ich, dass da einige am Kämpfen sind.
Gastronom meinst du jetzt, ja?
Der gehobenen
Gastronomie. Dabei muss man auch sagen, naja gut, Berlin hat schon mehr Tourismus als Hamburg, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Aber Berlin hat auch deutlich mehr Sterne-Restaurants als in Hamburg. Deutlich mehr.
Ist das so?
Ja.
Wie viel haben die denn?
Oh, ich würde locker schätzen Mitte 20.
Und wir?
Ohne jetzt beiden Händen nachzählen zu wollen und noch eine dritte Hand dazu zu nehmen. Aber ich würde sagen Mitte 20. Und wir in Hamburg, wir sind glaube ich so roundabout 10.
Oh, reicht aber auch.
Ja, aber
ne, für die Menge der Gäste,
ne, das meine ich. Es ist schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Ja. Und gehobene Gastronomie muss ja nicht auch immer unbedingt einen Stern haben. Ne? Also ja, es kann auch gehobene Gastronomie sein, wo du auch Kaviar verkaufst. Das gibt es in Berlin auch.
Total.
Ja, Grill Royal. Was gibt es noch?
Die Bullerei hier erwähnen.
Ja. Bullerei in Hamburg
zum Beispiel. Auch wenn du die schwer
auch
tust damit.
Gehobene Gastronomie, ja, verkauft Kaviar satt. Ja.
Satt. Bei uns kann man drin baden. Wenn man zahlt.
Geiler Laden.
Wenn man zahlt.
Also Berlin hat 17 Einsterne, 5 Zweisterne und 1 Dreisterne.
Sind wir bei 23, oder?
Nee, das sind wir bei, doch, sehr gut gerechnet, 23. Und Hamburg hat aktuell 10 Sterne-Restaurants.
Ja.
Und Österreich soll auch den Gumillon, soll auch den Michelin wiederbekommen.
Habe ich heute gelesen, ja, plan irgendwie für gelesen. 25, was ich nicht ganz schlau rausgeworden bin, weil die irgendwie gesagt hat, irgendwelche Politiker aus Österreich haben gesagt, es darf aber nicht irgendwas aus Bundesmitteln finanziert werden.
Genau.
Was verstehst du da nicht?
Naja, sagen wir mal.
Das ist das Prinzip. Ein Staat kauft, bezahlt den Guide Michelin, dass das Land bewertet wird. Also,
nein.
Ja.
Deutschland bezahlt nicht den Guide Michelin.
Vielleicht Deutschland nicht. Also ich sag mal so, Frankreich, also auf Deutschland gar keinen nicht. Fall. Aber wenn du jetzt, es gibt jetzt einen Sternerest, also es gibt ja Sterne in Estonia. So, in Estland. So, da gibt es 2-Sterne-Restaurants. Warum da und nicht in Österreich? Weil das Land Geld bezahlt hat, um diesen Markt zu eruieren, zu besuchen, zum
gucken. Aber offiziell einfach so.
Ja, natürlich. Ist ja eine touristische Attraktion. Ja, darf man eure Leistung nicht unter den Scheffel stellen.
Das weiß ich gar nicht, ob die da Geld bezahlt haben.
Da
also
ich
vielleicht
wetten.
Könnte man das mal irgendwie recherchieren. Aber mir wäre das komplett neu, dass ein Land Geld dafür bezahlt, dass der Restaurantführer da hingeht, um das zu bewerten. Das wäre mir wirklich komplett neu. Die gehen dahin vielleicht, weil sie sagen, Mensch, da sind vielleicht nur 4 oder 5 Restaurants, die für uns interessant sind, die wir besuchen. Deshalb halten sie auch deren Unkosten in Grenzen, aber trotzdem versuchen die halt, früher war es ja nur europaweit, aber jetzt mehr so weltumspannend aktiv.
Aber nenn mir einen Grund, warum der Guide Michelin nicht in Österreich sein sollte, aber in der Schweiz.
Ich meine, damals war es so, die waren ja mal komplett in Österreich, sehr aktiv, also auch wirklich ganz abgelegene Orte. Was natürlich mit sehr vielen Kosten verbunden ist. Aber ich meine, dass das Buch sich in Österreich nicht so gut verkauft hat mit diesen Restauranthinweisen, dass man sagen könnte, für die macht es Sinn, dorthin zu gehen.
Okay. Also mir wurde gesagt, dass Estonia Geld bezahlt hat dafür, dass der Guide Michelin sozusagen das ist eine 2-3-jährige Bewerbungsfrist, die da stattfindet, also mit Testphase etc. Man eruiert, welche Restaurants sozusagen in Frage kämen, dann schaut man ein bisschen, dann versucht man natürlich auch welche zu finden, die in der Lage sind, einen Stern zu kochen. Und das Ganze wird vom Staat, also es sind keine gekauften Sterne, nicht falsch verstehen. Dem Guide wird eine wirtschaftliche, ein Anreiz gegeben, um dahin zu kommen, weil man inzwischen verstanden hat, toi, nach sehr vielen internationalen Vorbildern, dass die Kulinarik ein ganz wichtiger touristischer Bestandteil genau. Und eine Repräsentanz der DNA ist. Also sagt jetzt der Staat genauso wie Kultur, Architektur oder ähnliche Dinge. Nein, die Kulinarik, das hat ja hier der Fehling mal auch gefordert, jetzt subventionieren wir insofern, dass wir die weltweit anerkannten Stimmungsmacher sozusagen bitten, unser Land zu beurteilen. Und wenn wir was zu liefern haben, dann möchten wir gerne aufgenommen werden, damit es eben heißt, nach Estland, da gibt es nicht nur irgendwelche, also nicht irgendein retardiertes Bild, was man aus der Vergangenheit hat, da gibt es sogar Spitzenküche. Spannend.
Ja, und ganz spannend. Mal eine Zahl zu nennen.
Land interessanter als, ich meine, Dänemark, wen hat früher Dänemark interessiert, außer Sauna und ein bisschen am Strand spazieren gehen.
Und um da mal eine Leitplank zu setzen zu dem, was Tim gerade gesagt hat, würde denn eine Wiedereinführung des Guide Michelin in Österreich stattfinden, wäre allein die Nächtigungsrate, hätte ein Plus von 16%, was eine Mehreinnahme in Höhe von 48 Millionen Euro garantiert. Also spätestens an dem Punkt wäre es ja völlig in Ordnung, wenn Regierende sagen, wir zahlen einen Betrag X, um den Tourismus zu fördern.
Filmförderung, ich bitte dich, also ist ja nichts anderes. Ja. Filmförderung ist, da werden Gelder, da kommen Leute irgendwie nach Berlin, drehen zwei Szenen in Berlin, einer fällt aus dem Haus, einer wird erstochen im Hintereingang, dann kriegen sie Filmförderung und für eine internationale Filmproduktion ist jetzt nicht so großartig anders.
Ja, du weißt aber auch Bescheid, Tim.
Na, aber ist auch so, ich meine, wir sind Kulturbotschafter. Ich meine, ich mache mich immer lustig drüber, aber doch, wir sind's. Wir sind eine Repräsentanz unseres Landes, unserer Region. Also auch wenn wir uns immer spaßeshalber ein bisschen anpieseln, aber ich meine, Hamburg ohne das Jahreszeiten und Hamburg ohne die Bullerei oder ohne Kowalke oder ohne Kevin Fehling.
Wegen euch kommen Leute in die Stadt.
Ist Hannover.
Ja.
So, und ich meine nichts gegen Hannover, aber es ist nicht mehr Hamburg.
Gefährlich, ja.
So, das ist Wolfsburg.
Krass, oder?
Ja.
Ich möchte da jetzt nicht unbedingt Christoph so viel Recht geben, der Hannover richtig scheiße findet an der Stelle, hat er mir gerade gesagt.
Hat er?
Nein, hat er nicht. Ich wollte ihm nur schnell den schwarzen Peter zuschicken.
Das darf man wahrscheinlich so auch nicht sagen.
Ich habe nur mal gesagt, ich sage nur, wir pisseln uns nicht spaßeshalber. Ich meine das auch so, wie ich sage.
Ja, okay, gut, doch besser. Ja, also gut. Wir pissen uns doch ernsthaft an.
Okay.
Wo denn?
Wann wow. Denn? Nein, ist beim Thema Kaviar ganz komisch, naja.
Oh, sehr gut. Nee, aber das wäre ja wirklich auch für was, wir bewegen Leute, wir machen die Stadt attraktiver. Ja, und damit meine ich viele Gastronomen, das gastronomische Angebot. Weil was erzählt man immer, wenn man irgendwo war? Ich war im Theater, ich habe mir das und das angeguckt. Oh, und da war ich
da und essen, ja.
Und da habe ich das und das gegessen. Das war gut. Ja. Boom, setz es. Und wenn das ein Land nicht hat, und Österreich, muss man wirklich sagen, handwerklich.
Tolle Küche.
Ja. Unfassbar.
Grüße gehen raus an Stiegel,
Max. Eine regionale alpine Küche. Unfassbar gut. Also eine ganz natural born. Die sind top ausgebildet, sind großartige Gastgeber. Sie haben tolle Produzenten. All das, was wir auch haben. Deshalb war das ja eigentlich eine lächerliche Ebene, dass nur Wien sozusagen als Wertigkeit empfunden worden ist.
Total,
ja. Nach Wien fahren wir mal, weil da fährst du rum und das Niveau ist großartig in Österreich.
Mhm. Stimmt, ja. Mhm.
So. Verkaufst du Kaviar nach Österreich?
Ja, doch, ja. Viel.
Viel?
Doch, doch. Gut.
Wie viel Kaviar, Christoph, kaufst du im Jahr in Tonnen?
Eine?
In Tonnen?
Ja, oder in Anzahl, Tonke, also in Anzahl von Gewicht.
Nee, lass mich mal ganz kurz überschlagen. Ich habe das, ja, die Frage, die fordert mich jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überschlagen.
Also ich hatte mal eine private Party bei euch, da waren 10 Kilo, die ihr in Rechnung gestellt habt.
Ja, also Moment, da müssen wir
hast du der Nacht allein verbracht?
Also da müssen wir natürlich ja mal unterscheiden. Ich kaufe ja nur fürs Herli.
Ja?
Ja. Achso. Und dann kaufe ich ja nochmal das für Jahreszeit.
Das also Jahreszeit, ne? Grill so. Und Wohnhalle und
das
so.
Das müsstest du doch am besten
ja, antworten. Ich habe meine Schätzung.
Sag mal.
Ich glaube 100 Kilo.
Kilo im Jahr.
Ja, was gut ist.
Da waren 10 schon bei Melzer und Konsorten gefragt.
Mich darfst du nicht ernst nehmen heute.
Nein, ich nehme dich
heute darf man mich nicht ernst nehmen.
Und da ist ja da wieder Tim im Rennen. Natürlich geht es dann auch über die 30-Gramm-Dosen und 50-Gramm-Dosen. Aber ich finde, natürlich ist es geil, bei dir zu sein. Aber ich finde es auch schön, wenn wir in der Wohnhalle sind und einmal ganz kurz mal ein kleines Kaviar-Döschen snacken.
Pass auf, ich habe eine ganz tolle Idee. Weil ich versuche ja immer auch einen Nutzeffekt rauszuholen. Lieber Christoph.
Kein Gewinnspiel, Markus. Bitte kein Gewinnspiel. Oh, ich muss noch was zum Gewinnspiel
sagen. Nein. Aber was Markus und mich ja auch miteinander verbindet, eigentlich sind wir beide so ein bisschen Bauern, aber genießen auch das Leben in Vollzügen und haben manchmal, wir haben das Herz am rechten Fleck. Und damals, als wir unsere große Krise hatten, kann man eigentlich von Kaviar, kann man zu viel Eiweiß haben, so ein Eiweißschock? Nee, ne?
Manche berichten davon, aber ich habe es noch nicht erlebt, okay. Insofern eher selten.
Und haben damals während der Boxen, wir haben ja Boxen verschickt. So, weil wir selber keine Gäste mehr bedienen konnten. Du redest
jetzt von der Corona-Krise.
Corona-Krise, ne? In zwischen 1 und 2 haben wir tolle Boxen. Ne? Und dann hatten wir ein Upgrade zu Silvester. Das war, da konnte man die Großzügigkeit von Markus wirklich auch erkennen. Wir haben die Kisten gepackt und das war schon alles ganz toll. Und dann haben wir inklusive eines Kaviar-Tastings 3 kleine Dosen. Ja. Das war, Forelle war drin.
Forelle war drin, China war drin, also Chineser, Imperial.
Und
unsere Black Selection, würde ich sagen.
Das ist die Black Selection. Ja, 3 Dosen Kaviar, dazu eine Dose Creme Fraiche und Kartoffelchips.
Ja,
mehr Salz, Kartoffelchips. Das war unser Kaviar-Tasting.
Oder Eisstyle.
Ja, richtig so.
Und genau da ist so. Markus uns damals, weil er eben auch gesehen hat, wie wir da gegen ankämpfen, sehr großzügig entgegengekommen, was den Einstiegseinpreis anging, so dass wir auch in der Lage waren, das so interessant zu gestalten für meine Leute, die jetzt nicht immer gleich die goldene Karte überall durchziehen.
Hier, ich muss mal kurz den Chef sprechen. Ruft er mich zurück?
Ja. Deshalb nutzen wir das jetzt, Christoph. Deshalb, wir haben ihn in der Klammer. Du sitzt rechts, ich sitze links.
Er bereut das auch gerade.
Ihr müsst ihn fragen.
Das ist richtig. Und wir gaffen ihn auch fest. Aber liebe Zuhörer, Markus hat mir gerade da auch eben das auch das durch ein Nicken bestätigt. Denn ich möchte dieses Jahr wieder eine Box machen. Ja. Einfach, weil ich sehr viel Freude dran hatte. Weil es wirklich Spaß gemacht hat. Und ich würde dann jetzt einmal eben das Kaviar-Tasting damit reinpacken wollen. Zu einem sehr guten Einstiegspreis. Und Christoph, dann machen wir die Geschichte rund. Wir machen sozusagen 4 Jahreszeiten in der Bollerei und das Ganze mit der Kaviar-Kirsche on top. Ich brauche eine Rezeptur von dir. Für dein Tartar mit dem Kaviar.
Das ist eine geile Idee.
Mehr brauche ich nicht.
Ja, das kriege ich hin.
Ja.
Das kriege ich hin.
Guck,
das
krieg ich hin. So macht eine Sonderedition von 4 Jahreszeiten
Kaviar. Und das macht halt Spaß an der Gastro. Ja. Weißt du, das ist das Geile irgendwie miteinander. Ja. Wir haben am Anfang lange drum rumgeschritten, wie wollen wir das jetzt eigentlich überhaupt kommunizieren. Am Ende des Tages sind wir alle Genussfreaks. Wir lieben das, was der andere auch tut, auch wenn es manchmal schwerfällt, das anzuerkennen. Also Christoph ist schon ganz guter Koch. Da muss ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Das ist
nett von dir.
Ist schon ganz guter.
Was ist das?
Genau,
das ist nett.
Genau wie dieser Feeling, der ja auch Koch ist. Irgendwo Koch im Table, ne?
Koch im Herzen. Chef-Koch. Der hat ja nur einen Tisch.
Stimmt.
Eigentlich hat er nur einen Tisch, ne?
Anderthalb.
Eigentlich ja. Anderthalb. Eigentlich hat Felix wirklich nur einen Tisch, der faule Hund.
Jeden Tisch,
aber Doppelbelegung.
Ich
sehe schon, die Köche müssen heute Abend hier am meisten leiden.
Ich würde jetzt hier so langsam aber sicher den Deckel drauf machen, aber nicht ohne Alexander Broscheid zu gratulieren. Er hat völlig unglaublich geschrieben, ob er tatsächlich das Kochbuch gewonnen hat von unserem vegetarischen Koch aus Berlin. Stichwort Erbsen-Guacamole, du erinnerst dich.
Ja.
Ja, was soll ich dir sagen, Alexander? Nein, hast du nicht. Doch, hast du. Du hast dieses Buch gewonnen und du bekommst es zugeschickt. Und vielleicht kann ich ja dem Markus jetzt noch eine Dose Kaviar aus den Rippen leiern.
Kleines Kaviar-Tasting.
Ein kleines Kaviar-Tasting. Er hält die weltmännische 3 nach oben.
Ja.
Und das bedeutet, du bekommst also dieses Kochbuch mit Kaviar. Wäre natürlich blöd, wenn du jetzt Vegetarier bist, aber da muss er durch.
Na? Selbst das würden wir schaffen.
Vegetarier geht ja, ist ja ein Ei.
Achso, oder Veganer wäre.
Veganer,
ja.
Vegetarier geht auch nicht. Vegetarier geht auch nicht.
Warum nicht? Ist doch Ei. Ist doch Ei.
Aber Fischei.
Ja, und Hühner, wo ist der Unterschied? Hühner ein?
Okay, stimmt. Habe ich nie gehört. Ich lasse das zertifizieren.
Vegetarier sind doch Ei. Oder? Vegetarier ist doch Ei. Ich bin doch jetzt nicht vollkommen blöd.
Ja, Vegetarier essen Ei, das stimmt.
Also, das stimmt.
Ei. Veganer essen kein Ei.
Richtig.
Ja, außer das Ei vom Rind. Das essen auch Vegetarier nicht.
Das stimmt.
Das ist mal ganz spannend, ne? Müsste man nochmal nachgucken,
was Kaviar
eigentlich Ei ist.
Das Rindei würde ich vielleicht auch nicht essen.
Das Christoph, ist auch garantiert nicht vegetarisch.
Christoph, Glückwunsch erstmal zur Neuöffnung vom Grill auch.
Ja.
Oh ja.
Ja, aber trotzdem.
Ganz groß. Genau, müssen wir aber den Küchenchef vom Grill namentlich erwähnen, ne? Andreas.
Anton. Also Andreas Block.
Ja, Andreas
als
Block.
Als Küchendirektor.
Als Küchendirektor.
Ja, der ganz viel, der hat mit Blockhaus nichts zu tun. aber auch heißt wie Eugen, aber Andreas.
Ja.
Und Küchenchef ist noch Anton Reichelt.
Ja.
Ja, und Andreas ist Andreas Block ist Küchendirektor und die beiden haben da eine Menge Herzblut reingesteckt.
Und dann habt ihr noch José neu am Start.
Ja, José.
Alt neu am Start.
Alt neu am Start, weil das war mein erster Restaurantleiter vor 20 Jahren. Und dann hat er was anderes vorgehabt, dann wollte er sich ein bisschen verwirklichen als Geschäftsführer für ein Unternehmen. Und,
lass mich raten, hat nicht so geklappt.
Doch, eigentlich hat das ganz gut geklappt, aber ich glaube, irgendwann wurde es dann doch auch irgendwann mal langweilig und dann hat er sich für was anderes entschieden. Und jetzt hat er sich, man merkt ja immer hinterher, was einen am besten getan hat und jetzt hat er sich wieder für das Jahr, 4 Jahreszeiten entschieden.
Kann ich nur empfehlen.
Weißt du, was ich vollkommen blöd finde noch zum Thema Kaviar?
Mhm.
diese Dreckspfannkuchen.
Finde ich auch nicht gut.
Plinis, ja.
Finde ich richtig kacke.
Na, finde ich auch kacke.
Finde ich richtig kacke zum Kaviar.
Deswegen habe ich ja keine Sachen.
Sieht Christoph ganz anders, wie er guckt.
Ich bin Abteilung Toast.
Ja.
Toast.
Toast. Schnitte.
Toast.
Nee, Toast. Toast.
Also wenn die wirklich aus schönem Buchweizenmehl gemacht sind, habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ja, Buchweizen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt, am Wochenende war ich im Tibrets, habe mal wieder eine Galette gegessen. Auch
schön, sehr gut. So. Sag ich gerne hin.
Und das ist auch Buchweizen, ne? Und wenn die schön knusprig sind.
In welchem
Warst du? Die Blinis, ne? Hier unten, Deichtor, was ist das hier unten?
Ja, ich bin immer Karofelle.
Achso, gibt es zwei? Ja. Wusste ich gar nicht. Ja. Aber wir gehen immer da unten an der Touristenstraße, kann man quasi sagen, auf dem Weg zur
Hafenmilch.
Wie heißt die Straße?
Kanal.
Hinten kann man draußen sitzen, auf dem Ponton, am Fleet, aber jetzt frag mich
nach der Straße. Ja, mach mal, erzähl mal weiter.
Wenn die Blinis knusprig, frisch gebacken in schöner Nussbutter sind, ja, dann kann ich mir auch sehr gut Blinis mit schön kühlen Creme Fraiche und die Kaviar.
Müssen aber passen und müssen gut gemacht
Deichstraße.
Werden.
So was kann ich in nicht. Der Deichstraße 39. Ich, wie gesagt, bin eher im Karoviertel. Aber großartig, das, guck mal, zwei gestandene Köche, die unabhängig voneinander
Great
denselben
Minds
Laden.
Thinks alike.
So, ich mach sehr,
aber ja. Hast du wirklich jetzt erwartet, dass wir auf die Deichstraße kommen? Also ja. Das ist nicht die bekannteste Straße Hamburgs.
Nee, also ich bin ja auch nicht so voll. Ich weiß, wo der Laden ist, okay. Aber frag mich mal nach der Straßenname, bin ich raus. Jetzt
weißt du ihn aber.
Hast du aber wegen dieser knusprigen Galette halt aus diesem Buchweizen, ne? Das ist richtig, richtig gut. Ich habe das auch mal zu Hause probiert, so eine Galette. Ich kriege die nicht so knusprig hin.
Kann ich dir zeigen, wenn du willst.
Ja?
Das könnte die Aufgabe sein für Kitchen.
Ich habe so viele für Christoph.
Oder?
Irgendwas mit Nuss. Ich habe so viele für Christoph. Wirklich.
Bisschen nein, nein,
das
wundert
mich voll, dass er sich halt wirklich zu zieren scheint. Das hätte ich nie gedacht.
Nee, ziert sich nicht an Angst. Das ist einfach keine Angst.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Kevin, hilf mir.
Mach doch mal ein Weihnachtsspezial mit Christoph und Felix.
Ja, ich würde auch gegen euch beide antreten. Hätte ich auch kein Problem mit euch. Und will ich auch noch in der, weißt du?
Finde ich sehr gut. Hast du irgendein Nussprodukt im Jahreszeit? Du redest so viel von Nuss. Das könnten wir noch auf den Kaviar und das Kochbuch mit drauflegen, Christoph. Irgendwas mit Nuss.
Darf ich mal?
Nee, habe ich nicht.
Ja gut, Pech
gehabt. Du bist eine Verabschiedung, aber das ist ja in der Tat oft wirklich der Geschmack, wenn wir. Was wollen wir damit eigentlich sagen? Weil ich habe mal gelesen, Wolfsbarsch ist nussig. Ich habe mal gelesen, dass bestimmter Salat ist nussig.
Rucola.
Na, Feldsalat eher. Noch Rucola,
ja. Feldsalat?
Ja, Rucola ist eher senfig. Da sind Senföle drin, scharf. Also da würde man, oder?
Ja.
Du musst jetzt
Feldsalat ist auf jeden Fall milder und Rucola hat diese Senfschärfe.
Aber nussig findet man oft Sachen. Oft,
dass
ne?
Man sagt,
das ist fast zu häufig. Ja.
Warum ist das?
Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum es bei Kaviar so ist. Ich würde die Kaviar selten würde als nussig.
Fischig schon mehr stimmen, ja, wobei fischig oft negativ
oder
assoziiert
jodig,
wird.
Oder wie Seezunge oder so.
Es schmeckt seezungig, der Klassiker. Seezungig, ja. Es schmeckt ein bisschen seezungig.
Aber was ist das, diese Umschreibung von Nussigkeit? Was ist das?
Das ist irgendwie ein sehr runder, aber auch leicht rauchiger, auch teilweise leicht süßlicher Geschmack ist. Also Nussbutter. Nussbutter ist für mich, hat auch nichts mit Nuss zu tun, ne? Ist ja nur, dass die Molke so weit geröstet ist, dass es so, das ist ein ganz harmonischer Geschmack. Ja. Vielleicht ist sogar Umami, könnte man fast sogar auch sagen.
Ja, aber das darf man nicht mehr sagen bei Tim.
Was?
Wieso? Umami, da hat er beim Rolling Pin hat er ja gegen Umami gehetzt. Gegen das Wort.
Ich hasse das momentan.
Ja, aber du, aber Nussbutter, diesen wohltuenden, also das macht.
Aber Umami, jetzt alle Umami hier, Umami da. Nur weil es japanisch für lecker ist.
Ja,
so, also das ist so, was mich richtig da ankretzt.
Ja, mich kretzt ein bisschen an, dass Japan ein so wahnsinnig inflationär irgendwie in der Küchenrichtung geworden ist. Aber vielleicht bin ich da auch nur die Ausnahme, die das so sehen.
Nein, da bin ich 100%ig bei dir. Das ist eine Pest. Ich war gerade, ich kann noch nicht so viel erzählen, aber ich bin ja gerade für Kitchen Impossible unterwegs gewesen, das ganze Jahr über. Und ich kann dir sagen, das Miso ist die Balsami-Reduktion der Welt geworden. Die Vereinheitlichung des Geschmacks. Also dass überall Japan eine Kernrolle spielt in der Herstellung von Geschmack derzeit. Weltweit.
Und das egal findest auf welchem du eher doof.
Das finde ich richtig dumm. Mhm. Finde ich richtig dumm.
Und mach mich richtig wütend.
Miso tatsächlich, ja. Fermentierte Sojabohnen sind fermentierte Sojabohnen als Paste quasi.
Ist Geschmacksverstärker, ist gekörnte Brühe auf Schick.
Ist, gibt einen Grundgeschmack, der findest du viele Miso-Suppen. Miso-Suppen, Miso-Hollandaise und schlag mich tot. Ist sehr viel. Ist sehr viel.
Aber das ist egal, wo du bist. Überall ist immer so ein bisschen Miso jetzt überall reingeballert, um diesen. Ich gehe immer, ich bin ja wirklich schlimm. Das kriegt kaum einer mit, aber ich habe immer eine Tüte MSG inzwischen dabei.
Echt?
Hm? MS was?
MSG. Geschmacks, wie werden das?
Geschmacksverstärker.
Was? Glutamat.
Oder du machst heimlich dann rein?
Ich weiß, wo ich so oft gewinne. Bestimmt nicht, weil ich kochen kann.
Verdammte
Axt. Und jetzt so alle. Cool. Mich darfst du heute nicht ernst nehmen. Ich bin heute ein bisschen Provo unterwegs. Ich habe 5000 Bücher heute unterschrieben. 5000 Bücher. Ich habe einen Drehwurm. Eigenhändig. Ich habe einen Drehwurm. Ich muss mich auf 10 Mal muss ich mich entschuldigen. Ich habe trotzdem, weil ich da nur Anfallunterschrift hatte.
Wo warst du hier oder
da? Bei dir oder? Bei mir im Studio. Und hab trotzdem, also derjenige, der ein Autogramm von mir bekommt, was nicht aussieht wie mein Autogramm, wo aber darunter steht Original, das habe ich unterschrieben mit Original. Also zwischendurch hast du echt einen Brummkreis gekriegt. So, jetzt werde ich langsam warm. Jetzt können wir mit dem Podcast anfangen.
Jetzt fangen wir mit dem Podcast an, Tim. Und ich würde den Podcast gerne damit anfangen, dass ich dir von Herzen gratulieren möchte. Du hast ja den Fernsehpreis gewonnen.
Ja.
Und ob man es glaubt oder nicht, mit dem Team, nicht gar für ein kulinarisches Format Kitchen Possible, ja, aber nicht ausführlich um die Kulinarik sich drehen, nein, sondern zum Schwarzwälder Hirsch, eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer.
Ja.
Wir erinnern uns, das war, fasst du es mal in deine eigenen Worte, wenn du es kurz erzählen solltest.
Naja, wir haben letztes Jahr, es gibt bei Menschen mit Down-Syndrom ein Adjektiv, was ich für maßlos unverschämt halte, dass sie nicht ausbildungsfähig sind. Weil man sie wahrscheinlich, laut den Behörden, ob ihre Geburt für dumm hält. Und eben nicht für fähig, irgendwas zu lernen. Und was wirklich ganz katastrophal ist, weil es gibt sehr starke unterschiedliche Ausprägungen innerhalb eines Down-Syndroms von bis auch sehr unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. Und dann haben wir versucht, ein Restaurant so zu konstruieren, dass 13 Menschen mit dem Down-Syndrom in der Lage sind, so selbstständig wie möglich, nenne ich es, dieses Restaurant zu führen. Und sind da eine sehr abwechslungsreiche Reise gegangen, mit vielen Höhen, mit vielen Tiefen, mit vielen Lachen, mit vielen Tränen, mit Rückschlägen, mit Fortschritten, und haben halt die Kamera sehr ehrlich draufgehalten, haben ganz bezaubernd, behutsam eben diese Geschichte erzählt, und ist es für mich, ich meine, ich mache eigentlich nur brillantes Fernsehen an der Stelle, muss ich das einfach mal sagen, aber ich glaube, das ist das beste Fernsehen, was ich je gemacht habe und wahrscheinlich auch je machen werde. Also ich glaube, für die letzten 20 Jahre mache ich das. Und das Geschenk, diese Sendung gemacht haben zu dürfen, haben die vergangenen 20 Jahre gerechtfertigt und rechtfertigen in meinen Augen auch jetzt die nächsten 10 Jahre, wo ich von dem Ruhm noch zehre. Das müsst ihr jetzt aushalten. Das haben viele Menschen nicht geschafft. Und wie gesagt, wir haben dieses wunderbare, und nicht ich, sondern wir haben dieses wunderbare Format zum Schwarzwälder Hirschen eben zauberhaftes Unterhaltungsfernsehen mit der Fähigkeit, Hoffnung zu machen bei den Menschen und zu sagen, nee, wenn wir uns mal zusammenreißen und ein bisschen mehr miteinander machen, statt immer nur gegeneinander, nicht immer nur die Fehler, sondern die Stärken suchen des jeweils anderen, dass das eine verdammt schöne Welt sein kann. Dass wir noch sehr viele Möglichkeiten haben, Dinge besser zu machen.
Wann sieht man das?
Das lief schon, sehr erfolgreich sogar. Der Sender hat einen ganz tollen Sendeplatz zur Verfügung gestellt, damals Dienstagabend 7:45. Kannst du aber noch in der Mediathek angucken. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Ich habe es nicht gesehen.
Es ist zauberhaft, weil auch Didaktik, ne? Also für uns beide. Manchmal ist ja so, oft meckern inzwischen Leute drüber so von wegen, boah, dass die Jugend angeblich von heute nicht mehr will. Was ich einfach nicht bestätigen kann, was ich machen muss. Ich muss meine Didaktik ändern. Ich muss mich auf eine andere Jugend einstellen als noch vor 10, 15 Jahren. Wenn ich das aber schaffe, merke ich, dass ich dieselbe Begeisterung zurückbekomme. Nur ich kann nicht immer denselben Modus einschalten, um Wissen zu vermitteln. Vor 30 Jahren, wie gesagt, als ich gelernt habe, da gab es eine Nackenschelle, wenn du nicht funktioniert hast. Das hat dazu geführt, dass ich aus der Küche ausgestiegen bin, dass ich mit der Welt nichts zu tun haben wollte. Jetzt ist es nochmal eine andere Welt irgendwie. Gott sei Dank ist es auch eine andere Welt, aber man muss eben auch heute auch die Didaktik anpassen. Also die Art und Weise, wie man Wissen vermittelt. Oder siehst du das anders?
Nee, absolut. Also ich habe auch in Küchen gearbeitet, auf den Lehr- und Wanderjahren, wo es echt auch mal hart zuging. Und ich habe auch mal in der Probezeit wo aufgehört, auf einem Bedürfnis oder Verlangen, weil ich gesagt habe, ich möchte noch Spaß an dem Beruf haben, 40, 45 Jahre weiterhin. Und wenn das so läuft in diesem Beruf, habe ich da keinen Spaß dran.
Guck.
Und da habe ich mir lieber eher die Küchen ausgesucht, wo ich auch vom Vorstellungsgespräch, die vielleicht nicht ganz so hoch dekoriert waren, aber die auch vom Vorstellungsgespräch immer astrein waren und wo ich dann ein positives Gefühl auch hatte. Und dann bin ich auch mit Freude und Spaß zur Arbeit gegangen, anstelle, dass du hingehst und schon quasi zitterst. Ne? Mhm. Und Gott sei Dank gibt es, muss man wirklich sagen, in Deutschland das zu 99,99% nicht mehr.
Ja,
würde ich sagen.
Ja, ein bisschen, also ich glaube, da gibt noch viel Ärger im Argen, aber grundsätzlich ist es so, dass die Küche sich extrem bewegt hat, extrem entwickelt hat und man eben heute auch, das sieht man an jemanden wie Christoph, Hochleistungsküche zelebrieren kann, ohne ein Arschloch zu sein.
Ja, das ist wichtig. Ja.
Also zumindest, was ich von dir gehört habe.
Ja. Außer der Lieferant ruft nicht zurück.
Gut, ja, aber das ist
der
ja...
Der ist schon weg.
Aber dafür kannst du abschließend, lieber Christoph, ein Plädoyer in der Reihenfolge dann über Markus und Tim, ein Plädoyer für Kaviar halten. Warum sollten unsere Zuhörenden, wenn sie sich der Welt des Kaviars noch nicht so aufgeschlossen haben, in kurzen Worten,
nur doch dieser Welt hingeben?
Komm, das machen wir gemeinsam. Ich fange an und dann...
Ich krieg die Sponsorware, Christoph. Ne? Du brauchst jetzt auch keine Mühe hinten drauf.
Sponsorware. Seh dich schon mal an, wie du hier so Aki auf deinem Revers am
Wolterhemd hast. Aki ist ganz geil, das klingt so ein bisschen finnisch.
Japanisch, das ist ja, Japanisch, vielleicht eher schlecht, ja, aber das willst du ja gar nicht. Also das ist doof. Also ja, aber
für die Masse. Entschuldigung.
Also Kaviar ist für mich eine große Vielfalt, wie man hier auch am Tisch sieht. Das bunte Zeug, aber auch das schwarze Gold. Ja, und ich finde einfach als Genussmensch, der ich nun mal bin, irgendwie da so reingewachsen bin, ist das für mich eine tolle Abrundung und auch ein tolles Erlebnis, jedes Mal wieder Kaviar zu genießen.
Ja, da kann ich mich anschließen, ne? Also ganz kurz und bündig, nein. Und ich stimme natürlich Tim zu, in seiner provokanten Art mir ständig Luxusvertrieb zu unterstellen, aber ich finde das auch in Teilen richtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es nicht verwerflich, sich ein bisschen schöne Momente im Leben zu gönnen. Das betrifft ja den privaten Konsum und der Gastronomie, keine Frage, gehört es dazu. Wir haben heute gar nicht so viel über die Vielfalt gesprochen, die wir da so haben. Die gibt es ja auch ohne Frage und ich finde das Produkt Kaviar war noch nie so modern und so zeitgemäß, wie es heute ist. Und entschuldige, für jedermann in irgendeiner Form zugänglich. Lassen wir das so stehen. Kaviar ist geil.
Kaviar ist geil.
Am Ende des Tages haben wir jetzt hinten endlich den Konsens. Irgendwie, also ich kann mir ein Leben ohne Kaviar vorstellen. Ja. Ich kann ohne Kaviar überleben, aber das Leben ist mit Kaviar in einigen Situationen sehr viel schöner. Es ist ein absolutes Genussmittel. Und eins möchte ich ganz deutlich sagen, Kaviar ist nicht zu teuer. Kaviar ist teuer, aber nicht zu teuer. Zu teuer ist eine Jeans von Philipp Plein. Das ist zu teuer. So, das macht überhaupt keinen Sinn.
Das war richtig
Sinn.
Witzig. Das war gut.
Nein, aber das macht für mich keinen Sinn. Aber hier, das ist ein handwerkliches Produkt und am Ende des Tages entscheidet immer der persönliche Geschmack.
Ja.
Derjenige, der Kaviar kauft, weil es teuer ist, sollte ihn lieber nicht kaufen.
Nein, genau.
Der sollte ihn lieber nicht kaufen, der sollte lieber Champagner in weißen Flaschen kaufen. Irgendwie.
Kein Sekt.
Ha?
Kein Sekt.
Nee, aber hier in diesen weißen Crystal. Lackflaschen.
Ja. Crystal.
Das da hier.
Crystal.
Ja, ja, Crystal Mess. So, Crystal Mess in Sekt. Soll sowas machen. Wer Kaviar genießen will, hat viele Möglichkeiten. Haben wir gerade festgestellt. Man kann im niedrigschwelligen Bereich einsteigen, um die Salzigkeit kennenzulernen. Und dann würde ich aber trotzdem auffordern, auch mal als Quervergleich ruhig mal in die obere Schublade reingreifen. Das ist ähnlich wie Schokolade. Sicherlich ist Rittersport lecker, aber eine richtig gute, handwerklich gemachte Schokolade mit erlesenem Kakao, also handwerklich gemacht, ist schon nochmal um einiges besser. Und ähnlich ist da auch Kaviar, für mich zumindest, und ich bin großer Fan.
Und ich stelle dir jetzt eine Frage an Markus, weil du auf dem T-Shirt stehen hast.
Aber bodenständig ist Kaviar nicht.
Na, muss ja auch nicht. Muss ja, ist ja auf dem Tisch. Ja. Lass das Salz weg, nimm Kaviar.
Oh, jetzt
ist es so einfach?
Ja.
Um Kaviar kennenzulernen?
Ja, finde ich schon. Es ist definitiv ein Würzmittel. Hast du ja selber auch betont, du auch. Also es
rundet Gerichte ab. Mein Chili con Carne würde ich trotzdem nicht mit Kaviar würzen für die Studentenparty.
Nein, das würde ich auch nicht machen. Aber es gibt gewisse Gerichte, da ist der Kaviar das Tüpfelchen auf dem i. Und sorgt auch dafür, dass sie eben nicht 50 Gramm Kaviar essen muss, sondern nur 15, was auch mal so ganz lecker ist.
Also derjenige, sein Nudelwasser mit Fleur de Sel würzt, ne? Ja. Der kann das Geld auch gleich zum Fenster rausschmeißen.
Genau, dann nimmst du lieber Kaviar.
Der aber sein gegrilltes Stück Fleisch mit Fleur de Sel würzt, der macht alles richtig. Gut.
Vielen Dank, die Herren, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, Christoph, dass du vorbeigekommen bist mit allem, was du uns hier mitgebracht hast.
Ich wollte eigentlich nur ganz kurz
bleiben. Vielen Dank an Markus, Tim. Vielen
Kriegen
Dank
wir mich sympathisch reingeschnitten am Anfang? Kriegen
Auf
wir das hin,
jeden
Lukas?
Fall. Hier wird nichts geschnitten.
Verdichten wir das so ein bisschen, hier ein Lacher von hinten nach vorne mit reinnehmen. Ich und vielleicht war schon miese, Petri.
Ja, ich möchte die Retention Rate von der ersten Viertelstunde sehen.
Was ist eine Retention Rate?
Also wie viele Menschen abgeschaltet haben. Das interessiert mich heute wirklich.
Ja, wir senden sie doch gar nicht aus, oder Lukas?
Natürlich.
Nein, machen wir nicht. Warum?
Weil wir hier authentisch sind. Authentizität.
Ja, aber warum willst du was ausschalten, was uns Zuschauer schwund?
Zuhörer.
Meinst
du, Lukas, das gibt einen Schwund? Nee, ich entscheide das, ne?
Wie der entscheidet. Was steht denn da? Der Fide Gastro mit Tim Melzer.
Ja. Und Sebastian Emerget.
Ja, da ist der Name nicht mal ausgeschrieben. Da wissen wir doch, wer oben in der Nahrung ist. Das bin ja wohl ich.
Das ist hier immer noch
hier entscheidet, solange du die Füße unter meinen Tisch.
Du hast dich so verändert, seit du einen Fernsehpreis hast.
Ein Fernsehpreisträger. Ich bin ein Star.
Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.
Danke auch.
Aber die
vielen Dank, dass ich da mal
bin. Also ja, schon.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.